Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 257 vom 16. September 2021, diesmal als Lage live von der Kieler Woche Digital.
Ja, wir haben das geübt, das funktioniert ganz wunderbar. Wir sind hier mal wieder live nach Ewigkeiten auf einer Bühne. Ja. Wir sind hier alle sehr Corona-sicher untergebracht. 50 Leute oder was sind wir hier?
Genau, aber mit Abständen und 2G gilt sogar.
2G gilt, ja, glaube ich. Ne? Genau.
Ja. Auf jeden Fall alles super safe. Und es ist wunderschön, mal wieder vor mehr als 2-3 Menschen zu sitzen. Also Philipp und ich sitzen uns ja öfter gegenüber. Aber ja, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber weil wir ein volles Pad haben.
Müssen wir jetzt aber kurz noch vorstellen. Das gehört dazu.
Ach, du stimmt, bist
Ulf Burmeier.
Ich bin Ulf Burmeier, genau. Jurist aus Berlin und auf der anderen Seite der Bühne.
Philipp Banse, mein Name, ich bin Journalist und wir kehren hier einmal in der Woche die Ereignisse hierzulande und in der Welt zusammen, so wie wir sie ja interessant finden und für relevant halten. Und wir haben eine Menge vorbereitet und bevor es richtig losgeht, noch ein paar kurze kleine Hausmitteilungen. Wir hatten eine kleine Verlosung angekündigt und die ist auch durchgeführt worden. Ohne notarielle Aufsicht.
Ja, stimmt, das haben wir jetzt alles ausgekungelt, aber können diese Augen lügen, Philipp?
Nein. Ich saß daneben und es war alles fair.
Es war alles super safe. Also unsere Dankeschön-Preise für Menschen mit Abo sind nämlich verlost. Malte kann sich freuen. Malte hat von uns eine E-Mail bekommen und er hat ein nagelneues iPad gewonnen. Und Felix und Marion haben ebenfalls Glück gehabt. Sie bekommen von uns jeweils ein paar aktuelle AirPods, das sind so schnurlose Kopfhörer In-Ears, zugeschickt. Das ist unser Dankeschön für die Menschen, die uns mit einem Lageabo unterstützen.
Unter plus.lagedernation.org, das kann man halt nur mit einer Kreditkarte abschließen. Deswegen kam manchmal die Frage, ja, wie soll ich das denn machen ohne Kreditkarte? Und unsere Antwort ist immer, es geht nicht ohne Kreditkarte. Besorgt dir eine Kreditkarte, die nichts kostet. Ja, wo findet man denn Kreditkarten, die nichts kosten? Und deswegen haben wir bei finanztipp.de, einem sehr zuverlässigen Verbraucherinformationsportal, mal nachgeschaut. Und die haben tatsächlich 4-5 Kreditkarten ausgegraben, die nichts kosten. Ich sage dir jetzt nicht hier auf. Link findet ihr in der Shownotes. Könnt ihr auch zu finanztipp.de gehen. Der Punkt dabei bei diesen Kreditkarten ist nur, die sind kostenlos, weil sie eure Schulden nicht am Ende des Monats komplett einmal wieder abbuchen, sondern immer nur gestückelt wieder zurückbuchen und für die Restschuld happige Zinsen verlangen. Und deswegen muss man die sogenannte vollständige Abbuchung einstellen. Dann ist das Ding eine ganz normale Kreditkarte. Man sammelt ein bisschen Schulden an. Am Ende des Monats werden die ausgeglichen und alles ist gut. Eine Kreditkarte, die nichts kostet.
Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Und das ist in dieser Woche ein kurzer Block zum Thema Corona. Unsere geliebte Pandemie, Philipp.
Unsere geliebte Pandemie. Die Kurve zeigt überraschenderweise ein bisschen nach unten. Ist jetzt gesunken von 82,7 auf 77,9. Der Grund ist nicht so ganz klar. Aber es besteht weiterhin die Sorge, dass der Herbst und der Winter ja wirklich erst vor der Tür steht. Momentan war es ja auch noch gerade relativ warm und da richtet sich natürlich sorgenvolle Blicke auf diese niedrige Impfquote.
Genau, die ist in der Tat sehr niedrig. Nach wie vor sind nur 62% aller Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Ja, das entspricht 51,9 Millionen Menschen von über 82 Millionen, die in Deutschland leben. Und damit sind wir noch weit entfernt von der berühmt-berüchtigten Herdenimmunität. Mit anderen Worten, da muss sich noch eine Menge tun. Wobei es ganz interessant ist, die Zahl der Ungeimpften oder auch die Quote der ungeimpften Menschen ist in verschiedenen Altersgruppen in Deutschland unterschiedlich. Kann auch nicht überraschen, weil ja zunächst mal sehr alte Menschen, dann etwas weniger alte Menschen die Gelegenheit bekommen haben, sich impfen zu lassen. Deswegen gilt ganz pauschal, je jünger die Altersgruppe, desto geringer die Impfquote. Auf der anderen Seite steigt aber natürlich bei jüngeren Menschen jetzt auch die Quote am schnellsten an. Auf jeden Fall ist aber ganz klar, es bleibt noch viel zu tun und so entwickelt sich Corona jetzt immer mehr zu einer Pandemie der Ungeimpften.
Ja, sie ist eigentlich schon eine Pandemie der Ungeimpften. Also es werden eigentlich nur noch Ungeimpfte wirklich krank, landen auf Intensivstationen und deswegen, das fand ich diese Woche ganz interessant, nimmt der Druck jetzt spürbar zu. Stichwort 2G. Viele Länder haben angekündigt, wir machen zumindest 2G optional. Also Vorbild ist da Hamburg, zu sagen, Bars, Restaurants, Kneipen können sagen 2G, also nur mit getestet und geimpft rein. Dann müssen sie in der Praxis aber auch keine Maske tragen, keinen Abstand halten. Das ist aber nicht Pflicht.
Genau, das ist keine Pflicht, das können die Orte für sich selber entscheiden, ob sie quasi etwas mehr Menschen reinlassen wollen. Dafür müssen dann aber eben Maskenpflichten und Abstände eingehalten werden oder ob sie etwas strenger sein wollen, dann reicht der negative Test nicht mehr. Ja, das ist ja der Inhalt von 2G, aber dafür können sich dann die Menschen, die reingelassen werden, umso sicherer fühlen. Das ist so eine Entscheidung, die jeder Gastwirt, jede Veranstalterin für sich entscheiden muss. Zentrale Frage natürlich, werden die Zertifikate auch tatsächlich am Eingang geprüft, als wir hier heute in Kiel im Hotel eingecheckt haben, dann mussten wir das Handy mal so aus der Ferne irgendwie vor dem Gesicht der Dame an der Rezeption wedeln. Also von Prüfung konnte da keine Rede sein.
Genau, und das ist natürlich Voraussetzung dafür, dass das klappt. In Berlin gab es so kurzzeitig eine sehr radikale Lösung, wo selbst Kinder unter 12, für die es ja momentan noch gar keine Impfung gibt, von dieser 2G-Regel betroffen waren. Das hat dann aber Protest ausgelöst und gibt jetzt Ausnahmen. Also Kinder unter 6 dürfen auch bei 2G-Regeln rein, ohne geimpft zu sein natürlich. Obwohl man sagen muss, die Impfung für unter 12-Jährige steht, glaube ich, relativ vor der Tür. Also das wird nicht mehr
so ewig dauern. Da gibt es erste Testreihen. Ne?
Ich finde das im Prinzip gut, dass da jetzt die Daumenschrauben angezogen werden und die Anreize stärker werden, weil das ist der einzige Weg. Und ich finde, die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist mittlerweile geimpft. Und eine Minderheit ist nicht geimpft. Das heißt, ja, auch Minderheiten haben natürlich Rechte.
Aber hier geht es ja nicht um Antidiskriminierungsrecht, denn der Witz bei der Antidiskriminierung ist ja, dass da vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem um Merkmale geht, an denen die Menschen nichts ändern können. Ja, wenn ich Person of Color bin zum Beispiel, dann kann ich an meiner Hautfarbe nichts ändern. Und wenn ich nachteilig behandelt werde aufgrund meiner Hautfarbe, dann ist das eine Form von Diskriminierung. Aber hier ist die Lösung ja ganz einfach, lass dich impfen. Ja, also natürlich mit Ausnahme der Menschen, die beispielsweise aufgrund irgendeiner medizinischen Sonderbedingung sich nicht impfen lassen können oder aufgrund ihres Alters. Klar, da muss es Ausnahmen geben, aber im Grundsatz muss ich sagen, es gibt eine einfache Lösung und deswegen ist das keine Frage von Diskriminierung, denke ich. Im Gegenteil, aus meiner Sicht wäre nicht zu rechtfertigen, dass am Ende ganz Deutschland wieder in den Lockdown muss, jedenfalls partiell, weil einige Leute sich nicht impfen lassen wollen. Insofern finde ich das auch sinnvoll, dass man da, wie du das ins Pad geschrieben hast, Philipp, so ein bisschen die Daumenschrauben anzieht, denn eine Impfpflicht haben wir ja nach wie vor nicht. Es bleibt ja freiwillig, das heißt, wenn man wirklich ein diehard Impfskeptiker ist, dann muss man eben mit den Nachteilen leben, aber man wird eben nicht hart gezwungen.
Es ist ja auch nicht so, dass den Ungeimpften jetzt Rechte entzogen werden, sondern die Daumenschrauben werden angezogen. Sie können sich impfen lassen, kommen dann rein. Wenn sie es nicht tun, kommen sie nicht rein. Sie können ihre Rechte wahrnehmen, aber sie können nicht erwarten, dass sie ihre Rechte wahrnehmen, ohne gänzliche Nachteile erleiden zu
müssen. Ja, das ist ja im Grunde so ein bisschen auch wieder Meinungsfreiheit. Aber über Meinungsfreiheit, da hatten wir die Paralleldiskussion vor einigen Monaten schon mal in der Lage. Da gibt es natürlich jetzt auch Leute, die sagen, wir haben gar keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland, denn wenn ich meine Meinung sage, dann kann es sein, dass Leute mich deswegen doof finden.
Ja.
Und da kann ich nur sagen, okay, das ist ein Missverständnis. Die Frage bei der Meinungsfreiheit ist, ob du deine Meinung äußern kannst. Und das kannst du ja jedenfalls in den Grenzen des geltenden Strafrechts tun, dass dann andere Leute denken, dass du ein Horst bist. Ja gut, das liegt in der Natur der Sache. Ja, die Meinungsfreiheit ist eben kein Recht auf widerspruchsfreie Meinungsäußerung. Im Gegenteil, man darf seine Meinung sagen und ist damit Teil eines Diskurses und Diskurs beinhaltet natürlich auch Widerspruch. Ja, eigentlich banal, aber man muss es nochmal dazu sagen. Und so ein bisschen so ähnlich ist es hier auch. Man kann eben seine Selbstbestimmung wahrnehmen und sagen, ich lasse mich nicht impfen, aber das heißt dann eben nicht, dass die Gesellschaft das nicht vielleicht schwachsinnig findet und deswegen daran auch negative Folgen knüpft.
Wir haben da letzte Woche schon drüber berichtet, kurz, weil es relativ frisch war. Und zwar geht es um die Durchsuchung im Bundesfinanzministerium. Das war letzte Woche, als wir aufgenommen haben, gerade eine frische Nachricht. Und wie so ein bisschen zu erwarten war und wie wir auch gemutmaßt hatten, ist das zu einem echten Wahlkampfthema geworden. Nicht zuletzt, weil Armin Laschet da im Triell ordentlich auf die Trommel geschlagen hat.
Ja, das muss man so sagen. Er hat dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz, den Hausherr, also eines der Ministerien, die durchsucht worden sind, in dem letzten Triell am Sonntag frontal angegriffen. Und worum geht es denn jetzt eigentlich,
also, Philipp? Also es geht zunächst einmal um Ermittlungen gegen die sogenannte Financial Intelligence Unit. Das ist eine Stelle, die sammelt eigentlich Hinweise auf Geldwäsche von Banken, von Notaren. Auch Autohändler sind seit neuestem verpflichtet, wenn sie Verdacht haben, da wäscht jemand Geld bei mir, dann müssen sie das dahin melden. So, diese Stelle, die prüft das und leitet dann diese Meldung zur Ermittlung an potenziellen Ermittlungen an Strafverfolgungsbehörden weiter.
Das klappt aber nicht. Das muss man so deutlich sagen. Also diese FIU ist momentan ein ziemlicher Papiertiger. Die wird also zwar mit zahllosen Hinweisen geflutet, ist aber offensichtlich überhaupt nicht in der Lage, diesen Hinweisen sinnvoll nachzukommen. Davor wurde auch schon gewarnt, ja, bevor die FIU vom Bundeskriminalamt zum Zoll quasi umgezogen wurde, noch unter Wolfgang Schäuble. Und die Warnungen, die damals geäußert wurden, haben sich jetzt bestätigt. Ja, beim BKA hatte die FIU einfach Zugriff auf polizeiliche Ermittlungshilfsmittel, beim Zoll offensichtlich nicht mehr so richtig. Und deswegen kann sie diese diese eingehenden Meldungen nicht mehr so richtig prüfen und leitet leider wohl auch sehr viele davon nicht weiter. Und jetzt ist ein Fall hochgekocht, eine Warnmeldung wegen einer Überweisung von mehr als 1 Million Euro nach Afrika. Und der ist deswegen hochgekocht, weil die Bank, von der dieser Hinweis kam, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Osnabrück nachgefragt hat, nach dem Motto, wir haben hier was der FIU gemeldet. Sag mal, ist das bei euch gar nicht aufgeschlagen?
Geht halt um 1 Million, über 1 Million, die nach Afrika überwiesen worden sind. Und das wurde halt nicht weitergeleitet. Und da steht jetzt der Verdacht im Raum, Strafvereitelung im Amt, weil eben nicht ermittelt werden konnte. Die Frage ist, ja, es ist in der FIU passiert, das scheint relativ klar, aber von wem genau konkret, das ist eben offen. Und deswegen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Sie muss auch ermitteln, weil sie diese Hinweise hat. Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Und dazu muss man auch wissen, dass das Bundesfinanzministerium nicht die sogenannte Fachaufsicht über diese FIU hat. Sie kann also nicht sagen, was vielleicht opportun ist oder besser funktioniert oder in welche Richtung sie gehen sollte, sondern sie hat nur die sogenannte Rechtsaufsicht. Das heißt, die kann nur gucken, handelt die FIU nach Recht und Gesetz? Und wenn nicht, kann sie was tun und sie kann Hinweise geben.
Genau, das ist also quasi der Rahmen. Da gibt es eine Behörde, die FIU. Da haben jedenfalls nach dem Verdacht, den die Staatsanwaltschaft Osnabrück gerade prüft, da haben Mitarbeitende Fehler gemacht, haben diese Verdachtsmeldung nicht ordentlich behandelt. Und dieser ganze Vorgang spielt sich ab im Geschäftsbereich, wie man so schön sagt, also im Zuständigkeitsbereich des Bundesfinanzministeriums. Und deswegen könnte es natürlich auch sein, dass Menschen aus dem Ministerium da irgendwelche Fehler gemacht haben. Kurz und gut, in der vergangenen Woche lässt die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesministerium der Finanzen in Berlin durchsuchen und auch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Wobei man sagen muss, durchsuchen bedeutet jetzt nicht, dass da ein Rollkommando das ganze Haus auf.
Nee, das waren, glaube ich, 2, 3 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, ein paar Polizisten in Zivil und die haben mehr oder weniger zusammen mit den Beamten und Beamtinnen vor Ort sich ein paar E-Mail-Postfächer angeguckt und elektronische Akten durchgesehen. Mitgenommen, schreibt die SZ, haben sie auch nichts. Also das sind vielleicht auch Sachen, die sie durchaus aus der Ferne hätten machen können. Und nun stellt sich halt diese Frage, war diese Durchsuchung verhältnismäßig?
Diese Frage stellt sich und insbesondere aus dem BMJV, aus dem Justizministerium kommen, also natürlich nicht offiziell, ne, aber inoffiziell da doch sehr irritierte Töne. Man fragt sich nämlich, hätte denn die Staatsanwaltschaft nicht einfach die Ministerien um Auskunft bitten können? Muss man da gleich durchsuchen, wie man das vielleicht bei irgendeinem x-beliebigen Bürger gemacht hätte? Denn immerhin sind Ministerien nach der Strafprozessordnung zur Mitwirkung verpflichtet, jedenfalls wenn sie eine förmliche Anfrage bekommen haben. Und das ist so, jedenfalls das BMJV, nicht passiert. Und dass man also tatsächlich durchsucht hat, ohne es zunächst mal auf dem deutlich sanfteren Weg der Aktenanforderung oder der schriftlichen Frage oder so zu versuchen, das dokumentiert doch ein ganz erstaunliches Misstrauen der Staatsanwaltschaft in Osnabrück.
Weil man eigentlich davon ausgehen muss, sie durchsuchen nur deshalb, weil sie gefürchtet haben, dass Akten vernichtet werden. Wenn sie sagen, hallo, wir ermitteln, gebt uns mal bitte ein paar Akten. Und deswegen haben sie durchsucht. Und die zweite Frage, die im Raum steht, ist, warum wurde denn jetzt, also letzte Woche durchsucht, 2 Wochen vor der Wahl, der Durchsuchungsbeschluss wurde am 10. August, glaube ich, zumindest fürs Bundesfinanzministerium ausgestellt. Am 24. August, also 14 Tage später, kam dann erst der fürs Bundesjustizministerium.
Oder 25. Er kam erst
später. Und deswegen mussten die halt auf diesen zweiten Durchsuchungsbeschluss warten und konnten erst dann durchsuchen. Aber ich glaube, wie sie es gemacht hätten, sie hätten Gegenwind bekommen. Jetzt haben sie 2 Wochen vor der Wahl bei dem aussichtsreichsten Kandidaten für die Bundestagswahl im Haus, im Ministerium durchsucht. Hätten sie gewartet, 2 Wochen nach der Wahl, hätten alle gesagt, ja, warum wartet ihr denn bis nach der Wahl? Das ist doch für die Wähler und Wählerinnen interessant, was da ermittelt wird. Also da sind sie einfach in einer bescheuerten Situation und wie sie es machen, ist es falsch. Ja.
Was mir jedenfalls wichtig ist an der Stelle, ist die Ergänzung, dass das als solches kein merkwürdiger Vorgang ist, dass das noch ein bisschen gedauert hat nach den Beschlüssen. Also das kenne ich auch selber aus Ermittlungsverfahren.
Ulfhammer Richter.
Genau. Das kenne ich selber auch aus Ermittlungsverfahren, dass man eben diese Beschlüsse beantragt. Wenn man mehrere Objekte durchsucht, wartet man, bis man Beschlüsse für alle Objekte zusammen hat. Denn sonst würde die eine Durchsuchung möglicherweise ja in dem anderen Objekt als Warnung verstanden. Das heißt, wenn man schon so misstrauisch ist, dass man sagt, vielleicht kriegen wir die Akten nicht oder schlimmstenfalls werden da Akten vernichtet. Ja? Wenn man also schon so misstrauisch ist, dann macht es Sinn, tatsächlich zu warten, bis alle Beschlüsse zusammen sind. Und dann muss man das ja auch erstmal organisieren. Ja? Da müssen die Beamten Dienstreiseanträge stellen. Ja? Das muss sich mal überlegen, das ist ja alles aufwendig. Dann müssen die irgendwie auch wirklich können, dann müssen die gesund sein, dann müssen die mit dem Zug fahren können, da war Bahnstreik und so. Also dass das noch ein bisschen gedauert hat von dem 25. August bis jetzt Anfang September, das als solches, glaube ich, das kann man noch nicht als Manipulation oder als Taktik werten. Aber Philipp hat es schon gesagt, generell ist natürlich die Frage Kurzbesuchsuchung vor der Wahl hochpolitisch, aber da saß die Staatsanwaltschaft im Zweifel zwischen Baum und Bock.
Das viel spannender. Genau.
Viel spannender ist die Frage, und da wird es aus meiner Sicht auch wirklich problematisch, warum wurde denn eigentlich durchsucht? Und da gibt es eine interessante Diskrepanz zwischen der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und dem Inhalt des Durchsuchungsbeschlusses.
Richtig, also die Pressemitteilung, daran entzündet sich viel Streit gerade. Die Pressemitteilung, die die Staatsanwaltschaft nach dieser Durchsuchung rausgegeben hat, erweckte den Eindruck, Olaf Scholz steht hier im Visier, der amtierende Finanzminister und Kanzlerkandidat der SPD. In der Pressemitteilung steht nämlich wörtlich, Ziel der Untersuchung ist es, den Straftatverdacht und insbesondere individuelle Verantwortlichkeiten weiter aufzuklären. Soweit so gut. Es soll unter anderem geprüft werden, ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung der Ministerien in Entscheidungen der FIU eingebunden waren. Da ist also ganz eindeutig der Fokus auf die Leitungsebene dieser Ministerien gesetzt. Also der Eindruck war, Ermittlungen gegen Olaf Scholz, großes Fragezeichen. Wie gesagt, Laschet hat im Triell auch versucht, diesen Eindruck zu erwecken, als ginge es gegen Scholz und führende, leitende Bedienste des Bundesfinanzministeriums. Aber dieser Eindruck ist eben falsch.
Genau, das hat einen klaren rechtlichen Grund. Es gibt ganz grob gesprochen zwei Arten von Durchsuchungen. Man kann bei der beschuldigten Person durchsuchen, ja, um Beweismittel zu finden oder auch die beschuldigte Person gegebenenfalls festnehmen zu können. Das regelt Paragraph 102 der Strafprozessordnung. Und Paragraph 103, eine Hausnummer weiter, regelt die Durchsuchung bei anderen Personen, die eben nicht verdächtig sind. Und das ist das Interessante. Im BMF und auch im BMJV wurde nach Beweismitteln gesucht, aber ausdrücklich eben nicht beim Beschuldigten, sondern bei anderen Personen, also quasi bei Zeugen. Mit anderen Worten, nach dem Inhalt des Durchsuchungsbeschlusses wurde eben gerade nicht beim Verdächtigen durchsucht. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft erweckt den Eindruck, als wenn auch gegen die Ministerien oder deren Personal bis hin zur Leitung ermittelt wird. Im Beschluss allerdings steht es anders.
Der beruft sich de facto auf § 103 Strafprozessordnung. Da steht, die Durchsuchung dient der Identifizierung der beteiligten Mitarbeiter der FIU. Also wer hat es da eigentlich gemacht? Und bisherige Untersuchungen hätten halt ergeben, dass zwischen Bundesfinanzministerium, Justizministerium über so einen risikobasierten Ansatz diskutiert wurde und diese Durchsuchung soll eben klären, inwieweit die Einführung dieses risikobasierten Ansatzes rechtlich erörtert und abgesichert wurde.
Was bedeutet risikobasierter Ansatz? Auf Deutsch bedeutet das, man geht nicht jeder Verdachtsmeldung nach, sondern man, die da so ankommt bei der FIU, sondern die FIU soll mit irgendwelchen smarten Verfahren bis hin zur künstlichen Intelligenz irgendwie rausfinden, an dieser Meldung ist mutmaßlich was dran, an
anderen
nicht.
Was sind die großen Fische, genau, und was können wir einfach durchwinken? Und jetzt steht also dieser Widerspruch im Raum. Erstmal scheint es Suche nach FIU-Mitarbeitern, so in dem Beschluss, der veröffentlicht wurde, oder war es eben doch eine Durchsuchung, die sich gegen führendes Personal des Ministeriums richtete? Und das ist offensichtlich ein Widerspruch, sagt zumindest der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Herr Schmidt. Der hat auch diesen Beschluss zumindest in Auszügen veröffentlicht bei Twitter. Und der hat jetzt auch übrigens ein Strafverfahren am Hals, ja, deswegen, weil er auch gegen ein Gesetz verstoßen haben soll, nämlich das verbietet Mitteilungen über Gerichtsverfahren.
Paragraph 353d des Strafgesetzbuchs verbietet das und der Sinn dabei ist, dass eben keine Mitteilungen aus Gerichtsverfahren gemacht werden sollen, die de facto den Effekt einer Vorverurteilung haben könnten. Es dient also im Grunde zum Schutz beschuldigter Personen, aber in diesem Fall ist es ja so, dass jetzt also Herr Schmidt, als Mitglied der Leitung des BMF, damit als potenziell beschuldigte Person, jedenfalls wenn der Pressemitteilung glaubt, sich quasi selber geschützt hat vor einem irreführenden Eindruck, den wiederum die Staatsanwaltschaft selber verursacht hat.
In dieser Pressemitteilung. Ja. Insofern finde ich nicht so überzeugend.
Also man muss einfach sagen, der Zweck der Strafnorm, ja, die Beschuldigten zu schützen, ist in diesem Fall überhaupt nicht betroffen. Ganz im Gegenteil, in diesem Fall wirkt die Strafnorm, wenn man sie ernst nimmt, im Grunde wie eine Art Maulkorb, genau für die Person, die eigentlich geschützt werden soll, ne? Die Staatsanwaltschaft kommuniziert per Pressemitteilung und der betroffene Mensch soll dazu schweigen, soll also den Wortlaut des Durchsuchungsbeschlusses nicht wenigstens auszugsweise veröffentlichen dürfen. Also das kann eigentlich nicht richtig sein. Da denke ich, ist also eine...
Vielleicht auch eine Reform nötig,
oder? Also da ist zum einen, also jetzt bei der konkreten Rechtsanwendung, denke ich, ist eine sogenannte teleologische Reduktion notwendig. Das ist ein juristischer Begriff. Das bedeutet, man reduziert den möglichen Wortlaut einer Strafnorm, weil man sagt, der Sinn und Zweck dieser Norm ist hier nicht betroffen. Das wäre quasi der Hotfix, ja, für dieses Problem. Aber ich denke auch, da ist der Gesetzgeber gefragt nach der Bundestagswahl, da muss also zum einen eine Ausnahme für die Presse eingefügt werden. Es kann ja nicht sein, dass die Presse nicht berichten darf über solche Verfahren, sofern sie das unter den strengen Maßstäben der Verdachtsberichterstattung macht. Mhm. Und zum anderen muss jedenfalls die Wahrnehmung berechtigter Interessen, denke ich, aus dem Tatbestand ausgeschlossen werden.
Anders sieht das die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Wir haben im Sprecher telefoniert zusammen und haben ihn gefragt, ist das denn jetzt ein Widerspruch? Und er sagt, nö, ist überhaupt kein Widerspruch. Es ging um die FIU. Wir wollten halt wissen, wer hat das da gemacht? Wir wollten rausfinden, wer waren denn die Mitarbeitenden, die da geschlampt haben, sich potenziell strafbar gemacht haben. Wir wollten verstehen, was deren Motivation ist. Und das, sagt er, schließt eben nicht aus, dass auch Menschen im BMF, im Bundesfinanzministerium, Verantwortung tragen, sprich auch in der leitenden Ebene Verantwortung tragen. Insofern sagt er, sei das kein Widerspruch.
Das ist natürlich auch kein Widerspruch. Natürlich können Menschen in der FIU und im Ministerium Verantwortung tragen. Auf der anderen Seite aber setzt sich die Staatsanwaltschaft eben doch in Widerspruch zu dem, was im richterlichen Beschluss steht. Mhm. Und das ist schon extrem problematisch, das so zu kommunizieren. Wenn ich tatsächlich Beweise auch gegen Verdächtige im Ministerium suche, dann muss ich eben einen anderen Beschluss beantragen. Also wenn das die wahre Motivation ist, und wir müssen dem Sprecher jetzt mal glauben, dann ist im Grunde der Ermittlungsrichter getäuscht worden, ne? Oder die Ermittlungsrichterin, weil man einen Beschluss mit einer scheinbar anderen Motivation beantragt hat. Also sehr deutliche Worte findet da auch Joachim Wieland, Verfassungsrechtler, der hat gegenüber dem ARD Hauptstadtstudio gesagt, dass die Behauptung der Staatsanwaltschaft in der Pressemitteilung aus seiner Sicht rechtswidrig sei. Zitat, weil Pressemitteilungen einer Behörde der Amtspflicht zur wahrheitsgemäßen Unterrichtung der Öffentlichkeit unterliegen, die vorliegend verletzt wurde. Das sind sehr deutliche Worte.
Und so findet halt auch hier der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, dass da zumindest der Verdacht einer CDU-Kampagne im Raum steht. Warum? Der Chef der Staatsanwaltschaft in Osnabrück ist ein straffer CDU-Mann und ist nach dem SZ-Bericht auch schon früher durch gewisse Grenzüberschreitungen aufgefallen.
Weißt du, was er gemacht hat? Na? Er hat anonym eine Strafanzeige in einem Tönnies-Fall wegen irgendwelcher Schweinereien in Fleischfabriken, ne? Genau. Gestellt, um seiner eigenen Behörde Ermittlungen zu ermöglichen. Ja, das ist auch ganz lustig.
Genau, also er hat selber eine anonyme Strafanzeige erstellt, damit seine Staatsanwaltschaft ermitteln kann. Und dieser Staatsanwalt untersteht nun natürlich dem niedersächsischen Justizminister, der in diesem Fall eine Ministerin ist, nämlich Barbara Havlitzer, ebenfalls CDU, und sie hat zuletzt im August Versäumnisse beim Bund im Kampf gegen Schwarzgeld bemängelt. Also da scheint es so eine Motivationslage zu geben, CDU, Kampf gegen Schwarzgeld.
Oder könnte so.
Könnte.
Also,
könnte.
Wir müssen das deswegen so vorsichtig formulieren, weil der Chef der Staatsanwaltschaft und die Ministerin klar ein schwarzes Parteibuch haben, ja. Aber die führen ja jetzt nicht in Person direkt die Ermittlungen.
Weder sondern, die eine noch der andere. Na,
sondern in der Staatsanwaltschaft Osnabrück gibt es eine Staatsanwältin, deren Name ist, soweit ich weiß, noch nicht öffentlich geworden. Die führt die Ermittlungen, die solche die Entscheidung getroffen haben. Und die spannende Frage ist natürlich, gab es da Einfluss? Ne? Hat der Leiter der Behörde was gesagt? Weiß man nicht.
Und wir haben ihn halt gefragt, den Sprecher der Staatsanwaltschaft, gab es da Einfluss? Hatten Sie in dieser Sache Kontakt mit der Justizministerin oder dem Justizministerium? Und da sagt er, kann ich nicht sagen. Nicht im Sinne von, kann ich nicht sagen, war ja, kein Kommentar, ja. Sondern er hat den Eindruck erweckt, als wisse er das einfach nicht. Und dann war die spannende Frage natürlich, ist dieses Verfahren eine Berichtssache.
Das ist so ein Fachterminus aus der Staatsanwaltschaftspraxis und das bedeutet, muss die Staatsanwaltschaft über ihr Vorgehen in diesem Fall hinterher einen Bericht ans Ministerium schreiben?
Das ist nicht die Regel.
Nee, im Gegenteil, das ist eine Ausnahme, aber man kann sich natürlich vorstellen, das ist jetzt nicht so ein starker Eingriff in die Entscheidungsfindung einer Staatsanwältin wie eine Anweisung. Ne? Theoretisch kann das Justizministerium auch eine Anweisung erteilen.
Ermittel mal, na? Mach mal, beantrage mal.
So. Das passiert aber so gut wie nie, denn das ist politisch extrem heikel, wenn man sich direkt in ein Verfahren einmischt. Aber wenn man natürlich sagt, ihr Lieben, berichtet mal, dann wird ja den betroffenen Beamtinnen und Beamten auch deutlich gemacht, dass sie auf dem Radar sind, ja, dass das Ministerium sie ganz genau im Visier hat. Und wenn man weiß, wie Behörden funktionieren, ist das auch schon ein deutlicher Einfluss.
Und wir haben ihn halt gefragt, ist das eine Berichtssache? Und er sagt, der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagt, ich gehe davon aus, dass in der Sache berichtet werden wird. Jetzt klingt das natürlich so, ja, aber auf der anderen Seite, wenn die Staatsanwaltschaft in Osnabrück das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz durchsucht, ich würde mich wundern, wenn die Justizministerin sich nicht zumindest informieren lassen würde, was ihre Staatsanwaltschaft da so zwei Wochen vor der Wahl so treibt.
Muss man einfach sagen, das ist eine absolut außergewöhnliche Aktion. Also ich habe keinen Beispielsfall gefunden, wo ein deutsches Justizministerium durchsucht worden ist. Also Google war da nicht ergiebig. Und es ist natürlich auch eine sehr umstrittene Aktion. Nach meiner Einschätzung ist es wohl nach allem, was wir wissen, legal.
Stand heute, ne?
Ist wahrscheinlich legal. Die einzige rechtliche Frage ist tatsächlich die Verhältnismäßigkeit. Also wäre die Anforderung von Informationen nicht das mildere Mittel gewesen, das könnte die Verhältnismäßigkeit in Frage stellen. Aber die Staatsanwaltschaft hatte ja einen Beschluss. Ja, das heißt also, da läge die Verantwortung dann eher bei der Ermittlungsrichterin, beim Ermittlungsrichter, aber es bleiben eben doch eine ganze Menge Fragen.
Die Kommunikation zumindest der Staatsanwaltschaft legt nahe, dass es da um mehr ging als nur um diese Financial Intelligence Unit und die offenen Fragen sind einfach, warum erweckt die Staatsanwaltschaft den Eindruck, dass es gegen die BMF-Spitze ermittelt, wenn der Beschluss doch eine andere Sprache spricht? Warum werden beide Ministerien durchsucht, wenn doch die Akten einfach hätten angefordert werden können, du hast es gesagt. Und es offenbart sich schon ein krasses Misstrauen gegen diese Ministerien, wenn man sich offensichtlich nicht traut, da mal anzufragen, um die Akten einzufordern und dann vermuten muss oder will, dass die dann vernichtet werden, wenn man da anfragt. Also, das Ding ist noch nicht beendet, würde ich sagen. Nee. Es ist klar, dass das zum Wahlkampffutter wird. Es ist nicht,
das ist es im Grunde schon.
Es ist nicht offensichtlich illegal. Es gibt ein paar offene Fragen, die noch geklärt werden müssen.
Ja, also man muss schon deutlich sagen, in sozialen Medien kocht das schon ganz gewaltig hoch. Zum Beispiel ist von CDU-Gate die Rede, ne, weil natürlich jetzt aus SPD-Kreisen der Eindruck erweckt wird, die CDU hätte hier quasi die Staatsanwaltschaft in Osnabrück instrumentalisiert, um einen Wahlkampfeffekt zu erzielen. Das ist jedenfalls Stand heute auch nicht bewiesen. Also das kocht enorm hoch und es wird also dann wohl in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal so eine kleine Schlammschlacht geben.
Wir hatten ja in der vergangenen Zeit, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, angekündigt, Porträts euch zu liefern von den beiden Spitzenkandidaten,
genau,
und einer Spitzenkandidatin. Und wir haben das mit Armin Laschet ja schon gemacht. Mit Annalena Baerbock haben wir ein Interview gemacht. Wir haben ja alle drei für ein Interview angefragt. Und mit Annalena Baerbock hat es geklappt. Mit den anderen beiden glaube ich nicht, dass es noch klappen wird. Ganz ehrlich, ich sehe das nicht.
Also Armin Laschet hat uns nie geantwortet. Nee. Das Team von Olaf Scholz hat grundsätzlich Interesse signalisiert. Es kam aber kein Termin zustande. Sie haben uns einen Termin vorgeschlagen vor ein paar Wochen.
Konnten wir
leider nicht. Und dann kam nichts mehr. Wir haben es noch x-mal versucht. Also gut, jedenfalls irgendwie hat Olaf Scholz keine Zeit gefunden und deswegen gibt es jetzt über ihn auch ein Porträt aus dem Hause der Lage.
Genau.
Nö, so würde ich das gar nicht sehen. Aber ich sag mal so, natürlich ist es für jeden Kandidierenden leichter, wenn er sich in Fragen selber präsentieren kann. Diese Chance hatte er hat sie nicht wahrgenommen. Also müssen wir jetzt, das ist eine journalistische Verantwortung, die drei Kandidierenden gleich zu behandeln. Deswegen müssen wir jetzt ein Porträt über ihn machen, das natürlich nicht immer seine Position abbilden kann. Das liegt in der Natur der Sache.
58 geboren, aufgewachsen in Hamburg, zwei jüngere Brüder, in Hamburg zur Schule gegangen. 75 ist er mit 17 Jahren in die SPD eingetreten und hat sich bei den Jusos engagiert.
Genau.
Recht typische Biografie bis dahin.
Genau, dann hat er in Hamburg Jura studiert, seit 1978, also seit seinem Abi, 6 Jahre lang bis in die 80er. Das klingt erstmal lang, ist es aber gar nicht, denn das ist die sogenannte einstufige Juristenausbildung in Hamburg gewesen. Da gibt es also nicht Studium und Ref in zwei Stufen, sondern das war in Hamburg in einem. Ich weiß nicht, gibt es das noch in Hamburg? Weißt du das, Philipp?
Nein, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Studienordnung habe ich jetzt länger nicht mehr reingeguckt.
Naja, auf jeden Fall, das ist also ein eher kurzes Studium, wenn man das beides in 6 Jahren absolviert. Seit 1985 ist er dann als Rechtsanwalt in Hamburg tätig gewesen, hat eine eigene Kanzlei gegründet.
Arbeitsrecht.
Und Fachanwalt für Arbeitsrecht,
ja, genau. Als er 40 wurde, hat er geheiratet, Britta Ernst. Das ist ganz interessant, die ist 3 Jahre jünger, okay, geschenkt, aber sie ist eben auch SPD-Politikerin, stammt auch aus Hamburg und, das macht die ganze Sache so ein bisschen brisant, ist heute in Brandenburg Ministerin für Bildung, Jugend, Sport und Kultur. Das heißt, falls Olaf Kanzler werden sollte, hat er durchaus mit seiner Frau als Vertreterin eines Bundeslandes in oppositionellen Konfigurationen zu tun.
Durchaus, ne? Weil der Bundesrat ja auch ein eigenes Verfassungsorgan ist in Deutschland und der mit durchaus eigener politischer Willensbildung.
Da würde man manchmal gerne am Abendbrotstisch sitzen.
Denn ansonsten ist es nämlich eher überschaubar bei Herrn Scholz und Frau Ernst. Die leben zusammen in Potsdam, haben aber keine Kinder. Ne? Das heißt, da sitzen also 2 Leute am Tisch, da ist also noch ein bisschen Platz.
Also wir haben gesagt, 17 in die Jusos eingetreten, da geht also so sein politisches Wirken los und er war dann
von seinem 24. bis 30. Lebensjahr stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos.
Das ist ganz interessant, also da hatte er etwas einen leicht sozialistischeren Zungenschlag, als er das heute hat. Also Scholz zum Beispiel, der unterstützte die Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft.
Ja, die wurde 1978 vor allem so aus Juso-Kreisen gegründet und war damals jedenfalls ein Organ bestimmter marxistischer Strömungen in der SPD. Ja, alles für Juso-Kreise jetzt auch nichts Besonderes, aber interessant fanden wir, dass Olaf Scholz damals laut Spiegel in Artikeln in dieser SPW, in dieser Zeitschrift für die, Zitat, Überwindung der kapitalistischen Ökonomie warben. Ja,
genau.
Das hat Spiegelredakteur Markus Feldenkirchen mal ausgebuddelt und er hat auch durchaus kritische Töne gefunden.
Ja, genau. Er kritisierte die aggressiv-imperialistische NATO.
Ja.
Nicht NATO, sondern NATO. Und das ist natürlich bekanntermaßen das Thema, was die Linken und die SPD heute noch von einer Koalition abhält, maßgeblich. Und die Bundesrepublik hat er kritisiert als europäische Hochburg des Großkapitals.
Ja, das ist so diese Stamokap-Richtung von den Jusos damals und generell von der SPD-Linken. Na gut, also wie gesagt, das klingt jetzt erstmal alles wahnsinnig links. Wir haben das vor allem mal geschildert, um zu zeigen, wo er politisch herkommt. Aber man muss das auch so ein bisschen relativieren. Das war also damals bei den Jusos überhaupt nicht unüblich, auch sehr deutliche Kritik an NATO und Kapitalismus zu üben. Und vor allem muss das natürlich nicht zwingend etwas darüber aussagen, was Scholz heute so denkt. Aber zumindest macht es deutlich, wo er herkommt.
Zu seiner Person gehört
das. Und das gehört einfach zum Bild auch dazu.
Und dann war er bekanntermaßen von Mai bis Oktober 2001 Innensenator. Das ist deshalb interessant, weil natürlich 9/11 in seine Amtszeit fiel und natürlich bekanntermaßen ja der Verfassungsschutz da nicht gut funktioniert hat. Da gibt es auch eine Doku mittlerweile drüber, wo der ehemalige stellvertretende Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes eingesteht, sie hätten zwar Fragmente über diese Hamburger Zelle, die ja dann diese Anschläge maßgeblich mitgeplant und durchgeführt hat, da hätten sie zwar so Puzzleteile, Splitter, wie er das genannt hat, aber sie hätten es halt nicht geschafft, das Puzzle zusammenzusetzen.
Die Folgen sind dramatisch, ne? Also aufgrund unter anderem dieses Versagens des Verfassungsschutzes konnten die Terrorflieger in Hamburg, ich glaube 16 von 19 Attentätern lebten in Hamburg, konnten also quasi unter den Augen des Verfassungsschutzes ihre Anschläge planen und sich radikalisieren. Das ist schon ein ziemliches Versagen. Wie gesagt, räumt der ehemalige stellvertretende Chef selber ein. Olaf Scholz allerdings hat 2001 nach 9/11 die Behörden trotzdem verteidigt. Das ist inhaltlich nur schwer zu verstehen, und zwar sowohl inhaltlich als auch persönlich, denn er trägt ja für die Fehler des Verfassungsschutzes keine persönliche Verantwortung. Er war erst ein paar Monate im Amt, als das hochgepoppt ist. Aber das zeigt sich da ein Muster, und das ist einfach sehr interessant, weil uns das immer wieder begegnen wird, dass Olaf Scholz so eine ganz interessante mangelnde Distanz zu Sicherheitsbehörden zeigt, wenn sie Fehler machen. Und da kann man natürlich sich die Frage stellen, Philipp, wieso fordern wir eigentlich eine kritische Distanz ein an dieser Stelle?
Naja gut, ich meine, das ist ja die Grundbedingung für eine gesunde Fehlerkultur. Distanz heißt ja nicht Gegnerschaft, ja, aber Distanz bedeutet, dass man genau hinschaut, dass man Fehler eben auch wahrnimmt und anerkennt und nur so eben dann auch Probleme beheben kann für die Zukunft, wenn man sie auch einmal klar benennt und nicht so einen Kuschelkurs fährt und alles unter die Decke fegt.
Das ist genau die Sorge, die ich da persönlich habe. Das Gesundbeten von Fehlern bei Polizei und Geheimdiensten heute legt nämlich die Grundlage für Fehler der Behörden von morgen. Wenn man diese Fehler nicht sieht, wenn man nicht versucht zu ergründen, was die Grundlagen für diese Fehler sind, dann machen die Fehler im Zweifel einfach nochmal. Aber wie gesagt, das kommt in Olaf Scholz politischer Biografie immer wieder vor.
Dann auch noch ein wichtiges Faktum, was sein politisches Handeln heute erklärt, ist, er war von Oktober 2002 bis 2004 SPD-Generalsekretär. Ja, 18 Monate ist nicht besonders lang. Warum? Naja, er musste quasi die Politik von dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder verteidigen, und das bedeutet eben insbesondere die Agenda 2010 und insbesondere dort Hartz IV. Das heißt, er gehörte vielleicht nicht zu den Architekten von Hartz IV, aber als Generalsekretär ist man qua Amt dazu verpflichtet, da quasi den Vorkämpfer zu machen. Und der Spiegel hat ja damals auch gespottet, Scholz sei der Hofsänger des Kanzlers.
Ja, das soll ein Zitat gewesen sein aus SPD-Kreisen, ja. Finde ich so ganz lustig. Also SPD-Spott sei gewesen, Scholz als Hofsänger von Gerhard Schröder. Im März 2004 wurde dann allerdings der parteiinterne Widerstand gegen Hartz IV doch zu stark. Das führte zu einigem Stühlerücken. Gerhard Schröder musste den Parteivorsitz an Franz Müntefering abgeben und Olaf Scholz musste als Generalsekretär gehen. Der Spiegel damals, das sei ein klares Bauernopfer gewesen, denn eigentlich stand natürlich Gerhard Schröder selbst im Wind, aber die SPD wollte nicht gegen den eigenen Kanzler putschen. Das ist so ein bisschen so ein Muster auch. Die SPD ist zwar unzufrieden, aber letztlich macht sie dann doch mit. Aber Philipp, warum berichten wir das? Was sagt uns das heute?
Das ist natürlich, ich meine, das erklärt natürlich ein bisschen, warum Olaf Scholz heute so Probleme hat, Hartz IV zu kritisieren, weil er natürlich da sehr viel reingebuttert hat und auch ein Amt verloren hat und sehr viel politisches Kapital reingeworfen hat. Und es ist natürlich schwer zu sagen, ja, das war vielleicht ein Fehler, das war vielleicht nicht gut. Das erklärt einfach ein bisschen sein Problem, jenseits vielleicht auch inhaltlicher Überzeugung, aber auch so sein biografisches Problem, warum er sich so schwer tut, da vielleicht auch Dinge zu ändern.
Aber immerhin, Olaf Scholz fordert inzwischen einzelne Korrekturen an Hartz IV ein. Das gehört zum Bild auch dazu. Insbesondere möchte er weniger Sanktionen für junge Menschen. Es soll nicht gleich an das eigene Vermögen gehen, wenn jemand seine Arbeit verliert. Und Zitat, wir müssen großzügiger sein, wenn jemand in Not ist, und nicht gleich gucken, ob die Wohnung etwa zu groß ist. Ne? Das SPD-Wahlprogramm geht sogar noch weiter. Das wurde ja geschrieben, maßgeblich von den beiden Vorsitzenden, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und als Dritter von Olaf Scholz. Und da wird sogar gefordert, die Hartz-IV-Grundsicherung durch ein neues Bürgergeld zu ersetzen. Ja, das soll zwar auch Mitwirkungspflichten beinhalten, aber es soll doch viel konsequenter als heute auf Hilfe und Ermutigung setzen.
Dann kam eine Phase, 7 Jahre, glaube ich, war er fast erster Bürgermeister in Hamburg, und da gab es Licht und Schatten. Also da, glaube ich, hat er mit seine größten Erfolge zu verbuchen. Einmal Wohnungsbau, glaube ich, das wird ihm in Hamburg, glaube ich, sehr hoch angerechnet. Hamburg auch, ähnlich wie Berlin, München, halt eine Großstadt, 1,8 Millionen Einwohner, auch hier riesen Wohnungsnachfrage, große Probleme. Aber während eine Wohnung in München im Schnitt 7.700 Euro kostet pro Quadratmeter, ist es eben in der Hansestadt nur 3.500 Euro.
Das wäre in Berlin heute extrem günstig. Also eine Wohnung zu finden in Berlin, die weniger als 3.500 Euro pro Quadratmeter kostet, das wird richtig schwer. Der Grund, warum die Preise in Hamburg so halbwegs stabil zumindest sind, so jedenfalls berichtet das Handelsblatt, ist, dass es mit dem Wohnungsbau in Hamburg einfach besser klappt als in anderen Großstädten. Und warum erzählen wir das? Na, ganz einfach, weil es so ein bisschen für die Methode Scholz steht, dieses Wohnungsbauprogramm in Hamburg, dass er eben versucht, alle mitzunehmen und bloß nicht durchzuregieren, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Denn schon 2011 bei seinem Amtsantritt hatte Olaf Scholz als Hamburger Bürgermeister den Wohnungsbau zur Priorität erklärt. Das wurde gleichsam fast schon zum Markenzeichen des von Scholz geführten Hamburger Senats. Und Kern dieser Initiative für den Wohnungsbau war ein Bündnis zwischen Immobilienwirtschaft und Hamburger Senat. Kernpunkte da: ein Drittel der Wohnung muss im sozialen Wohnungsbau gebaut werden, also so, dass man die Wohnung hinterher relativ günstig mieten kann. Im Gegenzug allerdings sollte die Verwaltung dann auch bei den Genehmigungen super fix arbeiten.
Und das scheint zu klappen. Also das Handelsblatt zitiert so einen bekannten Hamburger Immobilienentwickler, und der sagt, Zitat: Scholz hat enorm Druck gemacht auf die Verwaltung, daher steht Hamburg heute bei Baugenehmigungen besser da als andere Städte. Das ist sozusagen auf der Habenseite. Und auf der problematischen Seite seiner Amtszeit steht natürlich der Gipfel G20 im Sommer 2017. Da hat er eine denkbar schlechte Figur abgegeben, sagt der Bayerische Rundfunk auch.
Und zwar in zwei Richtungen. Zum einen hat er natürlich die Krawallbereitschaft in Hamburg total unterschätzt. Also tagelang tobten 2017 da Straßenschlachten. Es brannten die Barrikaden. Es wurden Millionen Schäden angerichtet, und viele Menschen in Hamburg sind da bis heute verstört, wie denn so etwas in ihrer schönen Stadt passieren konnte. Das war einfach eine völlige Fehleinschätzung des von Scholz geführten Senats, wie viel Sicherheitsvorkehrungen da getroffen werden müssen. Letztlich war das eigentliche Problem wohl, dass überhaupt in der Mitte einer Großstadt ein solches Event stattfinden sollte. Das hätte man wohl besser irgendwo auf dem Lande durchgeführt. Zum anderen allerdings liegt er auch bei der späteren Analyse völlig daneben. Also zum einen hat er nämlich die Krawalle politisiert. Also er hat einseitig die Verantwortung sogenannten linken Chaoten in die Schuhe geschoben. Und dazu muss man sagen, natürlich gab es die. Es gab europaweit quasi Krawalltouristen mit politischer Motivation, aber es gab eben auch friedliche und legitime Kritik an G20. Ne? Also es ist ja nicht als solches verboten, sofern man das gewaltfrei tut, keine Ahnung, Kapitalismus blöd zu finden.
Und es gab natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, schwereste Fehler bei der Polizei. Ne? Die Einsatzkräfte waren zu großen Teilen völlig überfordert, haben zum Teil völlig sinnlos Gewalt ausgeübt gegen Demonstrierende und auch gegen Journalisten, und trotzdem hat sich Olaf Scholz hingestellt und gesagt, Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise. Ja. Das ist, glaube ich, wirklichkeitsfremd.
Das ist komplett absurd. Ja, das ist, die Erde ist eine Scheibe, offensichtlicher Unsinn. Da gab es damals auch empörte Berichte in allen Medien, egal von welcher Richtung, quer durchs politische Spektrum. Wir haben damals 2017 nach G20 eine Sonderfolge der Lage der Nation gemacht, kann man sich mal anhören. In den Shownotes finden sich jetzt auch Presseberichte, die also zahllose Einzelfälle von sinnloser Polizeigewalt dokumentieren. Aber dieser Unsinn, den Olaf Scholz da geäußert hat, hat natürlich Folgen. Denn also zum einen ist die Hamburger Justiz, sagen wir mal, auf ganz harter Kante, was die Verfolgung von vermeintlich linken Chaoten in Hamburg angeht. Aber vor allem zweifeln einfach viele junge Menschen in Hamburg bis heute an Polizei und Rechtsstaat wegen der vielen gewaltsamen Übergriffe, die praktisch ohne Konsequenzen blieben. Und man fragt sich natürlich, was ist denn die Versammlungsfreiheit, ja, also das Demonstrationsgrundrecht eigentlich wert, wenn Demos einfach so nach Lust und Laune aufgelöst oder gar verprügelt werden
können? Ja, und da zeigt sich ja wieder das Muster, wie schon zuvor bei 9/11, dass er nicht in der Lage war, damals zumindest offensichtlich Behördenversagen auch als solches anzuerkennen und Fehler einzuräumen. Vertrauen schafft das nicht.
Nee, im Gegenteil. Das schafft halt die Voraussetzung dafür, dass sich nichts ändert, dass zum Beispiel die Hamburger Polizei bis heute, soweit es mir jedenfalls bekannt ist, soweit man es den Medien nehmen kann, keinen kritischen Prozess eingeleitet hat, mal über die eigene Gewaltbereitschaft nachzudenken. Das soll überhaupt nicht kleinreden, dass es natürlich auch massenweise Klar. StraftäterInnen gab in Hamburg, ja, dass das niemand falsch versteht.
Und darüber wurde ja auch geredet.
Darüber wird ja wahrlich geredet, aber es wird eben nicht über die andere Seite geredet und damit ist das große Risiko, dass die nächste Großdemo in Hamburg wieder eskaliert.
Und ein anderer Schatten, der über Scholz politischen Würgen liegt, ist dieser Cum-Ex-Skandal. Wir haben da öfter schon drüber berichtet. Das ist ein recht komplexes Ding, aber lässt sich eigentlich auf eine recht einfache Tatbestand runterbrennen. Banker, Banken, Investoren haben Milliarden aus den Steuertöpfen sich geklaut, indem sie einen komplexen Mechanismus gefunden haben, an dessen Ende sie zwei Steuerbescheinigungen hatten. Und sie hatten aber nur einmal diese Steuer bezahlt, sind aber zum Staat gegangen und haben gesagt, hier sind zwei Steuerbescheinigungen, wir hätten diese Steuer gerne zweimal zurück. Wir haben sie nur einmal gezahlt, da kann man sich sie einmal erstatten lassen, das war rechtens, aber sie hatten sie halt zweimal erstatten lassen. Und das ist offensichtlich illegal, das ist auch mittlerweile als klarer Rechtsbruch definiert, kein Zweifel. Dann gab es Leute, die haben gesagt, da gab es Gesetzeslücken, aber ganz im Ernst, wenn zu dir jemand kommt und sagt, hier kannst du investieren, du kriegst eine Steuerbescheinigung, die kannst du dir erstatten lassen und du kriegst eine zweite und damit kannst du dir eine Steuer erstatten lassen, die du nie gezahlt hast. Wer da sagt, das ist eine tolle Idee und super legal, da hört es bei mir auf.
Also das muss einem einfach das Rechtsgefühl sagen, dass mit einem, dass man nicht eine Steuer, die man einmal gezahlt hat, sich doppelt erstatten lassen kann. Also mal ganz ehrlich, das springt einem ins Gesicht, dass das jedenfalls nicht legitim ist und dass das nicht legal sein kann.
Also Gesetzeslücke hin oder her. Und jetzt, was ist die Rolle von Olaf Scholz dabei?
Das ist total interessant, denn er hat sich da maximal ambivalent verhalten. Nach außen hat Olaf Scholz keine Gelegenheit ausgelassen, die Cum-Ex-Geschäfte mit scharfen Worten zu geißeln, ja, immer ganz nah am Volk. Zitat, das war nicht nur frech und dreist, das war verachtenswert, sagte er etwa auf einer Veranstaltung Ende 2019. Und weiter zitiert ihn das Handelsblatt mit den Worten, ihm sei völlig schleierhaft, wie man solche Steuertricksereien auf Kosten der Allgemeinheit für legal oder gar legitim halten könne. So Scholz. Mit anderen Worten, das klingt nach harte Kante, aber wie war es denn, wenn es darum ging, die verlorenen Milliarden einzusammeln?
Genau, und da gibt es zwei Komplexe, die da zumindest an seiner Ernsthaftigkeit wirklich dagegen vorzugehen, zweifeln lassen. Das ist das eine, das sind die Steuerforderungen gegen die Hamburger Warburg Bank, das ist der eine Komplex. Und das andere ist die Rechtslage auf Bundesebene, die sein Ministerium maßgeblich mitgestaltet hat und die beinahe dafür gesorgt hätte, dass diese ganzen geklauten Cum-Ex-Milliarden einfach futsch und weg gewesen wären, weil sich der Staat sie nicht hätte zurückholen können. Das wurde dann geändert, die Rechtslage auf Bundesebene.
Das ist deswegen so spannend, weil das im Grunde der unbekanntere der beiden Vorgänge ist. Über Warburg ist ja relativ viel schon gesprochen worden, aber diese Rechtslage auf Bundesebene eben nicht. Und das ist aber eigentlich, finde ich, der fast brisantere Vorgang, weil da die Verantwortung des BMF unter Leitung von Olaf Scholz so klar ist. Ne? Also ganz knapp zusammengefasst geht es darum, dass die Steuerforderungen in diesen Cum-Ex-Fällen oft schon verjährt sind. Das heißt also, das Finanzamt kann nicht mehr so einfach einen Steuerbescheid ändern und sagen, wir hätten gerne das Geld.
Weil mittlerweile klar ist, dass es illegal ist und wir hätten es gern zurück.
Aber wenn es dabei um Straftaten geht, dann kommt neben diesen quasi steuerrechtlichen Einforderungen oder Nachforderungen, kommt auch die sogenannte Einziehung der schlichenen Steuererstattung als Tatbeute in Betracht. Also Einziehung ist so ein Instrument aus dem Strafprozess, wo man quasi versucht, den Menschen die Erträge, die Früchte ihres kriminellen Handels wieder abzunehmen. Ja, das nach dem Motto, das darf sich nicht auch noch lohnen. Und das ist quasi ein zweiter Weg, wie man versuchen kann, die erschlichenen Cum-Ex-Milliarden wieder einzusammeln. So, und da hatte nun das Bundesfinanzministerium allen Ernstes im vergangenen Jahr in einem Corona-Hilfengesetz, so auf Seite 317 unten links versteckt, eine Regelung, die dazu geführt hätte, dass ausgerechnet die Einziehung nach Steuerstraftat nicht mehr möglich gewesen wäre. Muss man sich mal vorstellen.
Quasi der einzige Weg, wie man an diese geklauten, offensichtlich geklauten und alle wussten, dass sie geklaut sind, an diese Milliarden wieder ranzukommen, da haben sie was eingebaut in dieses Gesetz, was dafür gesorgt hätte, dass dieser Weg geschlossen wird.
Genau, im Grunde so eine Art Amnestie ausgerechnet für die Cum-Ex-Täterinnen. Ne? Hatten wir damals auch in der Lage berichtet, also nach meiner Meinung ein echter Skandal. Die Regelung wurde dann auch tatsächlich nach einem wahren Shitstorm ein paar Wochen später wieder korrigiert. Ja, das heißt also dann im Dezember, die Regelung ist irgendwie so im Herbst entstanden, im Dezember gab es dann eine Korrekturregelung, aber der Eindruck, der hier entsteht, ist fatal. Also trotz einer öffentlichen Diskussion hat das BMF eine Regelung in den Gesetzentwurf geschrieben, beschlossen hat es ja durch der Bundestag, ja, aber der vom BMF stammte der Entwurf, der eben die Cum-Ex-Täter geschützt hätte, damit sie ihre ergaunerte Kohle behalten können.
Und der zweite Aspekt, das hast du schon angesprochen, ist diese Warburg Bank in Hamburg. Das ist eine Privatbank, sehr exklusiver Kundenkreis. Auch die haben sehr viel Geld mit Cum-Ex verdient und haben sich sehr viel Geld aus unseren Steuertöpfen erschlichen. Und sie hätten irgendwann diese erschlichenen Steuererstattungen, die sie sich geholt haben, zurückzahlen müssen. Und jetzt haben aber die Hamburger Finanzbehörden diese Forderungen nicht konsequent durchgesetzt. Und so konnte Ende 2016 millionenschwere Forderungen einfach verjähren.
Genau. Puff. Die Behörden haben es quasi einfach verpennt, haben sich nicht drum gekümmert und so können sie dieses Geld jetzt auch nicht mehr einfordern. Und jetzt ist die spannende Frage, ob Olaf Scholz verhindert hat, dass die Hamburger Behörden die Kohle rechtzeitig einfordern.
Er war damals erster Bürgermeister.
Er war erster Bürgermeister, er war der Chef der Hamburger Verwaltung. Vorab muss man sagen, diese Frage steht bis heute im Raum. Ganz genau weiß man es nicht. Sicher ist aber, Olaf Scholz traf sich mit Christian Olearius, das ist einer der Chefs dieses Bankhauses. Und Olearius wiederum hat von diesem Treffen in seinem Tagebuch berichtet. Was da gesprochen wurde, ist leider unklar.
Was aber sehr verdächtig ist, ist, dass 2017 ein Beamter aus dem damaligen Finanzministerium in Berlin in einer sehr bemerkenswerten Anweisung die Hamburger Finanzverwaltung dazu zwang, endlich diese Cum-Ex-Steuermillionen von der Warburg Bank in Höhe von 43 Millionen Euro zurückzufordern.
Das war quasi ein Jahr später.
Ein Jahr später.
2016 ist verjährt, 2017 gab es die Anweisung aus Berlin.
Holt euch das Zeug zurück, damit eben die Behörde das nicht nochmal in die Verjährung laufen lassen konnte. Und ausgerechnet diesen Beamten in Berlin, der die Hamburger unter Olaf Scholz damals dazu gezwungen hat, sich diese Millionen von der Warburg Bank zurückzuholen.
Die dem Fiskus zustehen.
Diesen Beamten, diesen Leiter der Steuerabteilung, entlässt Olaf Scholz kurz nach seinem Wechsel von Hamburg ins Ministerium.
Kaum wird er Chef im BMF, muss der Mann gehen.
Jetzt wurde ja Scholz auch vor dem Finanzausschuss im Bundestag befragt zu diesen ganzen Vorgängen. Die Sitzung war hinter verschlossenen Türen. Es gibt natürlich ein Protokoll dazu. Die Mehrheit des Ausschusses möchte dieses Protokoll auch veröffentlichen. Das Bundesministerium der Finanzen sagt, in zwei Wochen ist ja Wahl. Wir müssen noch prüfen, es ein bisschen dauert, geht gerade nicht.
Müssen wir drei Abteilungen einschalten, das dauert.
So, die Frage ist jetzt so ein bisschen, hat er sich damit Schuld beladen? Ich glaube, was diese Hamburger Komplexe angeht, kann man sagen, wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, glaube ich, was man sagen kann, ist, wenn er es gewollt hätte, dann hätte er sich diese Millionen zurückholen können. Ob er es jetzt aktiv verhindert hat, dass seine Leute das zurückholen, das ist die Frage. Aber wenn er es gewollt hätte, hätte er Druck machen können und dann hätten sie sich das zurückgeholt.
Also es gibt da einfach drei Dinge, die mich wirklich stutzen lassen oder stutzig werden lassen. Dass sein Ministerium die Einziehung der Beute rechtlich verhindern wollte. Ja. Das war diese Gesetzesänderung, dass Scholz einen engagierten Beamten entlässt, obwohl der Millionen für den Fiskus gerettet hat, sei es auch mit einer Anweisung nach Hamburg. Und dass eben das Scholz-Ministerium dieses Protokoll von der Scholz-Vernehmung vor der Wahl nicht freigibt. Also das riecht alles nicht so wahnsinnig gut. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, wenn er sich öffentlich hinstellt und sagt, Cum-Ex ist eine Riesenschweinerei, jetzt mal zusammengefasst, warum er dann nicht quasi, wenn es ans Eingemachte geht, wenn es darum geht, quasi dieser Erkenntnis, dass das eine Schweinerei ist, auch konkrete administrative Taten folgen zu lassen, wieso er dann entweder Sand ins Getriebe streut oder jedenfalls nicht Gas gibt.
Tja. Der letzte Punkt, der in diese Bilanz gehört, ist sein Wirken jetzt als Finanzminister im Bundesfinanzministerium. Und da muss man sagen, da hat er durchaus einiges bewegt und bewirkt und hat einige Pluspunkte gesammelt. Wir haben so mit ein paar Leuten gesprochen, auch Kritikern von ihm und seiner Politik.
Verdienten Genossen.
Ja. Wir haben so ein bisschen gesammelt und die sagen also, auf der Habenseite ist auf jeden Fall das Bundesministerium der Finanzen hat unter ihm in der Corona-Pandemie funktioniert.
Absolut. Also das würde ich auch sagen. Das BMF hat die verschiedenen Corona-Hilfen maßgeblich mitorganisiert und im Großen und Ganzen hat das auch gut funktioniert. Wir haben in der Lage schon öfter kritisiert, dass das nicht so gut funktioniert hat bei Selbstständigen, gerade im Kulturbereich. Da hat's also da gibt's ganz viele Menschen, die jetzt einfach in Hartz IV abgerutscht sind. Aber im Grundsatz hat es gut funktioniert. Insbesondere hat das Kurzarbeitergeld schnell und unbürokratisch organisiert, hat es mit den Sozialpartnern so ausgehandelt, dass das auch tatsächlich ausgezahlt werden konnte. Und das dürfte einige Millionen Arbeitsplätze in Deutschland gesichert haben.
Das Zweite, was er auf der Habenliste hat, ist, glaube ich, diese globale Mindestbesteuerung. Da haben wir auch schon mal berichtet. Das ist also die Idee, wir sollten irgendwie so eine Art globale Mindeststeuer haben, damit die Unternehmen überall wirklich Steuern zahlen. Nicht nur da, wo sie ihren Firmensitz haben, sondern auch da, wo sie Kunden, Kundinnen haben und Umsatz machen und das nicht so hin und her verschieben können, damit sie dann am Ende gar keine Steuern mehr zahlen. Sondern es soll so die Idee geben, egal wo ihr seid, egal wo ihr sitzt, es gibt eine globale Mindeststeuer. Das Ding ist noch nicht durch. Scholz war da lange skeptisch und ob die USA das jetzt so mittragen am Ende ist auch noch offen, aber er hat sich zumindest dafür eingesetzt am Ende und hat das vorangetrieben. Das sagt auch Christoph Trautvetter, den wir hier manchmal zitieren vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, ist einfach ein findiger Typ, der sich damit lange und intensiv beschäftigt mit diesen Steuergerechtigkeiten, Ungerechtigkeiten und er sagt, das ist durchaus ein Erfolg für Scholz und hier hat er, sagt er, dem Druck der CDU und dem Druck mächtiger Lobbyverbände standgehalten, sagt Trautvetter.
Ja. Ja, das sind so die Punkte auf der Habenseite. Problematisch muss man noch sagen, die Rolle des BMF im sogenannten Wirecard-Skandal, das wollen wir jetzt aber nicht nochmal aufrollen, weil das so ein bisschen weiter weg ist von der Person Scholz. Ne? Ja. Also da ist die Aufsicht durch die BaFin, hat da nicht so richtig geklappt.
Die hat überhaupt nicht geklappt und die BaFin untersteht natürlich seinem Ministerium.
Ist wiederum sein Geschäftsbereich. Aber wie gesagt, wir wollen es jetzt auch nicht zu lang machen. Da macht er auch keine sehr gute Figur. Aber das ist jedenfalls ein bisschen weiter weg von der konkreten Person Olaf Scholz. Und da haben auch einfach zum Beispiel Wirtschaftsprüfungsgesellschaften richtig Murks gemacht. Philipp, aber wenn man das jetzt mal so alles zusammenzieht, wenn man einen Strich drunter macht unter 20 Jahre politisches Leben, was denkst du denn, wie kann man denn so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wäre von ihm zu erwarten?
Also er kommt zwar von ganz links, hat aber 20 Jahre lang Politik eigentlich eher für die Wirtschaft gemacht als für die kleinen Leute, würde ich denken. Immerhin, gut, die Wohnungspolitik in Hamburg, da haben wir gesagt, da hat er durchaus Erfolge vorzuweisen, aber das nutzt natürlich Wirtschaft und Menschen.
Ne, Wirtschaft und Menschen mit wenig Geld quasi zugleich zu helfen, das passt irgendwie so ein bisschen ins Bild. Ich finde, die wirklich spannende Frage ist, und zwar gerade für einen sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten, ist ja, ob er wirklich zur Umverteilung bereit sein wird, auch wenn das reicheren Menschen wehtut, oder ob das jetzt quasi Taktik im Wahlkampf ist. Ne? Also jetzt mal etwas polemisch zugespitzt, ist er jetzt ein Genosse der Bosse oder denkt er wirklich an die wirtschaftlich Schwächeren? Da sind einfach so ein paar Fragezeichen erlaubt. Jedenfalls Hartz IV ist ihm ans Herz gewachsen. Wir haben die biografischen Gründe eben dargelegt, aber immerhin, jetzt im Wahlkampf kann er sich auch mit der sogenannten Vermögenssteuer anfreunden. Ja, ist ein Herzensprojekt der Linkspartei und auch der SPD-Linken. Auch die Grünen fordern sowas in ihrem Wahlprogramm und Olaf Scholz hat dieses Instrument im letzten Triell ausdrücklich verteidigt. Also in der Sozialpolitik, finde ich, da kann man es nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt da gewisse Hoffnungen für mehr Umverteilung, aber ob es dann wirklich kommt, das ist unklar. Philipp, wie würdest du denn die Perspektive in der Klimapolitik
einschätzen? Ja, das ist ja so ein bisschen, was mir am Herzen liegt. Ich meine, die plakatieren natürlich, dass sie gegen den Klimawandel sind und da auch was machen wollen und so, aber ich zweifle so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit. Der eine Grund ist, wir haben diesen Kohleausstieg vereinbart bis 2038. Alle, die für die Einhaltung dieses 1,5-Grad-Ziels kämpfen und auch die Wissenschaft ist sich da eigentlich einig, wir müssen früher aus der Kohle aussteigen. Und ich vermisse da einfach ein klares Statement von Olaf Scholz. Ich habe das Gefühl, er belügt die Leute. Er führt die Leute in die Irre, weil auch er natürlich weiß, dass wir durch diese gestiegenen CO2-Kosten für den CO2-Preis de facto früher aus der Kohle rausgehen, aber er müsste den Leuten rein Wein anschenken. Er läuft immer noch rum und sagt, ja, vielleicht kommen wir früher raus, vielleicht nicht, mal sehen. Also das finde ich weckt arge Zweifel. Auch, dass wir über 50 Milliarden Euro jedes Jahr an klimaschädlichen Subventionen verteilen, für die er zuständig ist. Und er hatte Zeit, zumindest einen Teil davon abzuschaffen. Nichts davon ist passiert.
Wobei man natürlich sagen muss, das ist nicht ganz einfach in einer Koalition mit der Union, der natürlich viele dieser Subventionen beispielsweise für Dienstwagen, ja, um mal so einen Klassiker zu nennen, auch sehr ans Herz gewachsen sind. Das ist auch sicherlich nicht ganz einfach. Ja. Ich finde, man muss da bei der Attribution, wie das Norddeutsch so schön heißt, also bei der Frage, wer trägt denn persönlich Verantwortung dafür, muss man schon immer sagen, die SPD kann natürlich auch in der GroKo nicht so, wie sie will. Ne? Also selbst wenn Olaf Scholz persönlich vielleicht der Meinung wäre. Auf der anderen Seite aber ist er auch eben nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat auch nicht die Union nicht quasi unter Druck gesetzt.
Er hat, ne? hat nicht dafür gekämpft. Und das weckt einfach die Zweifel, ob er jetzt, also dass es nochmal eine GroKo geben wird, das halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich, aber dass es eine Koalition mit der FDP zum Beispiel gibt, die ja nun auch ein paar andere Vorstellungen hat und wenig Sympathien für staatliche Vorgaben beim Klimaschutz hat, ob er sich da durchsetzen kann, ob ihm das wirklich so am Herzen liegt, dass er da wirklich signifikante Maßnahmen macht, die wir brauchen, da habe ich meine großen Zweifel.
Also ich denke, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, wir haben, wie auch damals bei Armin Laschet, haben wir sehr, sehr viel gelesen an Porträts über Olaf Scholz. Interessanterweise findet sich nicht nicht viel mehr als das, was wir jetzt zusammengestellt haben an inhaltlichen Informationen, aber ganz sicher ist er, das ist der Eindruck, der sich mir aufgedrängt hat, ein fleißiger Arbeiter. Also ich glaube, er ist jetzt wirklich kein Politblender, ganz im Gegenteil, er arbeitet sich wirklich ein in die Themen, er steht im Stoff, das sieht man jetzt auch, denke ich, an den Fernsehtriellen, dass er da sehr schlagfertig ist, er ist nicht besonders spritzig, aber er steht im Stoff und das zeigt ja auch sein beruflicher Weg, er hat vieles geschafft, was er sich vorgenommen hat und der ist, das finde ich auch ganz interessant, ja erst seit er 40 ist überhaupt Vollzeitpolitiker, ne? Das heißt, er hat nach seinem Studium viele Jahre in Anführungsstrichen ganz normal gearbeitet, soll jetzt keine Kritik am Politikerleben sein, aber ich finde das Interessante einfach, dass er das Leben von Menschen, die eben nicht PolitikerInnen sind, auch von innen kennt und er ist irgendwie auch kein Dünnbrettbohrer. Ja? Der Bayerische Rundfunk hat das, finde ich, sehr schön auf die Formel gebracht, dass seine Stärke darin liegt, Dinge zu analysieren und zu durchdenken.
Ja, also man nimmt ihm das irgendwie schon ab, dass er nicht aus Eitelkeit in die Politik gegangen ist, sondern weil er wirklich was bewegen will. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe so ein bisschen ein Problem mit seinem Modus, der mich doch sehr an Angela Merkel erinnert. Ich finde, an Merkel kann man viel drüber schreien, aber was ein bisschen, finde ich, ihr fehlt, ist halt diese Vision. Sie hat Krisen gemeistert und das könnte wahrscheinlich auch Scholz. Aber was ich bei ihm wirklich vermisse, ist so dieses, wir haben eine Vision und da gehen wir hin und dafür kämpfen wir auch. Und ich glaube, er inszeniert sich ja jetzt auch so ein bisschen als Merkel 2.0 und so. Und ich fürchte einfach, dass da zu wenig passieren wird, dass zu wenig Disruption passieren wird, die wir brauchen, glaube ich, um beispielsweise beim Klimawandel wirklich voranzukommen. Ja, da ist mit so ein bisschen hier und Kompromiss da und den Bergleuten in der Lausitz das auch noch recht machen und dann den Stahlarbeitern im Ruhrgebiet und so, das allen recht machen. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Und ich bin mir nicht sicher, ob er dazu willens und in der Lage ist, diese Kurve zu machen.
Sagen wir so, ne? Wir bekommen natürlich auch letztlich die PolitikerInnen, die wir wollen. Und es wird nicht umsonst immer wieder gesagt, die Menschen in Deutschland haben eigentlich auch Angst vor allzu viel Veränderung. Ganz im Gegenteil, sie wollen einfach vertrauen können und zu diesem Vertrauen gehört ganz häufig auch das Versprechen, so viel soll sich wiederum nicht ändern. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach Vertrauen, nach Kontinuität, das bedient er wunderbar. Nicht umsonst zeigt er jetzt ja sogar schon skurrilerweise manchmal die Merkel-Raute. Ne? Also insofern, diese Kontinuität verkörpert er, die Professionalität des Regierens, aber ich teile da Philipps Einschätzung, es bleibt für mich total spannend, ob Deutschland mit einem Kanzler Olaf Scholz auch wirklich tiefgreifende Reformen aufs Gleis setzen könnte.
Ja. Da habe ich wirklich meine Zweifel. Olaf Scholz war ja, by the way, diese Woche gerade, heute ist es rausgekommen, in diesem Kinderinterview.
Ja.
Hast du dir das angeguckt?
Nee, das hab ich nicht gesehen.
Ich habe es gesehen. Also Kinderinterview, also es gibt ja auf ProSieben die Late Night Berlin und die haben dieses, ich würde mal sagen, Format wieder aufgewärmt, Kinderinterview und Politiker, gibt es ja irgendwie schon relativ lange, ist irgendwie ein ganz lustiges Format. Und ich finde, in diesen Tagen ist so ein bisschen klar geworden, dass Kinder im deutschen Politikjournalismus eigentlich eine unterschätzte Größe sind. Das Ding mit Scholz war relativ harmlos. Ganz anders verlief das Ding mit Armin Laschet. Der war nämlich auch bei Late Night Berlin bei diesem Kinderinterview, ist dann in so ein Zirkuszelt gekommen, wirkte irgendwie so ganz kuschelig und die beiden hießen, wie hieß, Pauline und Romeo, genau, Pauline und Romeo, ich weiß nicht, Alter, ich würde mal denken, 10
etwa, oder?
10, 9, 10, 11, irgendwie sowas in der Gegend und sitzen halt im Zirkuszelt, das ist irgendwie ganz kuschelig beleuchtet und so und dann kommt halt Armin und sagt Hallo, na, und dann gibt's halt 10 Minuten, zusammengeschnitten natürlich, in denen die Kinder Fragen stellen und Armin Laschet antwortet. Und das ist nicht völlig reibungslos verlaufen. Zum Beispiel haben Romeo und Pauline gefragt nach Hans-Georg Maaßen. Der ist ja ehemaliger Chef des Verfassungsschutzes und heute Direktkandidat für die CDU für den Bundestag.
Was hat er Falsches gesagt?
Hat gesagt, du, wenn du in der Partei bist, unsere Partei hat 400.000 Mitglieder. Da sagt jeder mal irgendwas.
Ja, zum Beispiel Hans-Georg Maaßen sagt sowas wie, ich bin vor 30 Jahren nicht der CDU beigetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber in Deutschland leben.
Nee, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen.
Oder nach Deutschland kommen.
Ja, da muss man genau sein, sonst kriegen wir noch einmal den Abmahn,
genau. Ne,
von Maaßen.
Aber es gibt ja auch diesen Text, über den wir gesprochen haben.
Ja, antisemitische Narrative ohne Ende in seinem Text Aufstieg und Fall des Postnationalismus haben wir in der Lage ausführlich analysiert, warum das tatsächlich klassische antisemitische Narrative, antisemitische Argumentation Muster sind, die Hans-Georg Maaßen da verwendet. Und da kann man sich schon mal fragen.
Ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter?
Kennst du den?
Ja.
Warum ist das ein Rechter?
frage ich sie.
Ja, und eine Antwort kriegt er nicht.
Ja, das lässt halt Herr Laschet einfach mal so stehen und es wird halt einfach deutlich, er mag sich da mit keiner Silbe abgrenzen. Das ist schon einfach ein sehr, sehr interessantes Statement. Die Kinder kommen an der Stelle nicht weiter, also geht es weiter zum nächsten heiklen Thema in diesem Kinderinterview.
Hast du was dagegen, dass Männer heiraten würden?
Nein.
Aber du wolltest nicht dafür stimmen?
Nein, ich war ja gar nicht im Bundestag. Wer kommt denn auf so komische Ideen?
Du hast Interviews gegeben, wo du gesagt hast, du willst das nicht.
Nee, das stimmt nicht.
Doch, ja, das stimmt.
Kurz nachdem der Bundestag die Ehe für alle auf Antrag der SPD nämlich beschlossen hatte, sagt Laschet, Quelle, der Spiegel vom 7. Juli 2017.
Ja, ich bin dafür, jegliche Diskriminierung von Menschen abzubauen, die andere Lebensformen als die Ehe bevorzugen. Aber dem Antrag der SPD auf Ehe für alle hätte ich wie Merkel nicht zugestimmt, weil er auch verfassungsrechtlich nicht in Ordnung ist. Also das Gegenteil von dem, was Laschet den Kindern erzählt, ist richtig.
Harter Tobak.
So, habt ihr noch Fragen?
Ja, die Kinder hatten noch welche.
Haben Sie Polizei geschickt, um Menschen aus Wohnhäusern zu vertreiben?
Nein.
Doch. Doch, natürlich wurden die Baumhäuser im Hambi von Polizisten geräumt und dafür war Armin Laschet verantwortlich, wenn nicht persönlich, so doch politisch, denn wer hat die Räumung dieser Baumhäuser im Hambi vorangetrieben?
Ja, und das wissen wir jetzt dank des Verwaltungsgerichts in Köln, dass diese Räumung des Hambi jetzt für illegal erklärt hat, ist noch nicht rechtskräftig, aber das Verwaltungsgericht meint, dass die Entscheidung zur Räumung des Hambi ganz weit oben getroffen wurde, und zwar,
Zitat,
2018 befürworteten insbesondere Polizei und Innenministerium ein Vorgehen. Die Vertreter der unteren Bauaufsichtsbehörden lehnten dies überwiegend ab, sagt das Verwaltungsgericht in Köln.
Total spannende Entscheidung, haben wir natürlich verlinkt in unseren Shownotes. Da wird nämlich im Detail ausgemalt, wie quasi die Landesregierung in Düsseldorf gegen den Willen der eigentlich zuständigen Behörden durchgeboxt hat mit Anweisungen an die unteren Behörden, dass unter dem Vorwand eben des Brandschutzes da im Hambi vorgegeben wurde. Aber wie gesagt, mit welcher Begründung wurde der Hambi nochmal geräumt?
Wenn du in einen Wald einen Ofen stellst, ist das doch gefährlich. Keiner stellt in einen Wald einen Ofen.
Das klingt nach einem Märchen und es ist auch ein Märchen. Denn der Hambi wurde nicht wegen der Sicherheit oder des Baurechts geräumt. Auch das Verwaltungsgericht Köln, schöne Entscheidung, hat diese Begründung für die Räumung ja auch kassiert. Sie schreiben,
Zitat, letztlich ging es erkennbar darum, für die polizeilichen Aktionen eine Rechtsgrundlage zu finden, die, aus Gründen, die sich der Akte nicht entnehmen lassen, nicht im Polizei- und Ordnungsrecht liegen sollte. Mit anderen Worten, man hat also ganz bewusst eine baurechtliche Begründung konstruiert, ja, in den Worten des Verwaltungsgerichts. Das ist echt krass, dass das so deutlich geschrieben wird. Dass der Brandschutz lediglich als Vehikel genutzt wurde, zeige eine Abteilungsleiter-Mail, die in bemerkenswerter Klarheit zum Ausdruck bringe, dass die besondere Eile und das Ziel des schnellen Eingreifens nicht den Brandgefahren geschuldet waren.
Kann man sagen, er lügt? Also die Frage, wurden denn die Bäume von der Polizei geräumt?
Klar.
Na klar.
Von wem denn sonst? Und wer ist dafür verantwortlich? Eben die Landesregierung, denn die unteren Behörden wollten nicht.
Hat er gesagt, er hätte nicht für die Homo-Ehe gestimmt? Ja, hat er gesagt. Er sagt den Kindern, nein, wer erzählt denn sowas?
Tja, Armin Laschet selbst im Spiegel.
Ja, das also lief nicht rund.
Das lief nicht so rund. Richtig rund, dieses Kinderinterview.
Genau, und es gab, weil auch Armin Laschet nicht besonders gut aussah, viel Kritik aus der CDU. Zum Beispiel wurde da moniert, es seien andere Fragen vorher vereinbart worden.
Okay, das ist natürlich dreist, dass die Kinder sich nicht ans Skript halten. Ne? Also so geht's ja
und,
nicht.
Und Laschet hat gesagt, die Kinder hatten Knopf im Ohr. Ja, you don't say. Ja. Klar, ich meine, wer soll da noch bei der Wahrheit bleiben?
Ja, wenn die Kinder einfach Fragen eingeflüstert kriegen, dann muss man ja lügen.
So, nein. Es ist schon klar, also wer sich das Video anguckt, der sieht schon, also Knopf im Ohr, man denkt immer, das ist so ein Knopf im Ohr, den man sehen muss. Wer mal im Fernsehen irgendwie was erzählt hat, der weiß, man kriegt so einen Knopf ins Ohr, den sieht man von außen nicht. Das ist so ein ganz kleines Ding, das geht ins Ohr. Man sieht das von außen nicht und kann aber was eingeflüstert bekommen. Und diese Sendung, ja, von Klaas Häufer Umland, die ist ja auch bekannt dafür, dass sie sowas machen und das so ein bisschen hintwiegen. Und die Frage ist natürlich jetzt, ja, wahrscheinlich haben sie den Kindern Nachfragen eingeflüstert. Ja. Und die Kinder haben die gestellt.
Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Philipp, dass Armin Laschet da eine Falle gestellt wurde. Ne? Man hat eben so getan, da kommen irgendwie so nette Kinderchen und sein Team hat das nicht geschnallt, was Klaas Häufer-Umlauf für Typ ist und was die da üblicherweise machen. Und deswegen ist er da hingegangen und dachte, wir reden jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, über Spekulatius. Und dann kam Politfrage.
Ja, der Punkt ist nur, diese Sendung gibt es seit Monaten. Sie steht im Netz. Du weißt genau, wie das abläuft. Er ist nicht der Erste. Die Leute mussten wissen, auf was sie sich da einlassen. Erstens. Zweitens. Selbst wenn es so ist, selbst wenn die Kinder diese Flaggen eingeflüstert bekommen haben, ja, es kann nicht sein, dass er anfängt, die Unwahrheit zu sagen.
Ja.
Es gibt dafür keine Rechtfertigung und es ist einfach mindestens unprofessionell. Ja, ja, so unvorbereitet.
Und es ist einfach total unehrlich.
Und es ist einfach total unehrlich.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles total lustig und meine Güte, ist das alles peinlich, aber ich muss sagen, ich finde das zugleich auch ein bisschen bedrohlich und ist ein bisschen beängstigend, denn man muss ja sehen, Armin Laschet ist jetzt nicht irgendwer, ne? Der will jetzt ja nicht irgendwie Kreisdirektor werden, irgendwo in Würselen, sondern der Mann will ja Bundeskanzler werden. Ja? Das ist der Mann, von dem die immerhin mit Abstand größte Fraktion im Deutschen Bundestag denkt, das soll der Mann sein, der unser Land führt. Ja? Das ist ja nicht irgendein Amt, für das er da kandidiert. Und wenn das quasi die Personalreserve der CDU ist, dann läuft echt was schief.
Läuft was schief und den Eindruck, den ich in diesem Video materialisiert finde, der zieht sich ja schon über die gesamte Zeit, dass er heute A sagt, morgen B und von A nichts mehr wissen will.
Ja, das war ja zum Beispiel in der Corona-Pandemie schon sehr auffällig. Auch bevor er Kanzlerkandidat wurde, war das ja schon ein Thema, das wir in der Lage öfter besprochen haben, dieses Hin- und Her-Eiern in einem großen Bundesland. Ja.
Und so wenig, wie ich das Scholz manchmal zutraue, wirklich Dinge, die richtig sind, durchzusetzen, traue ich das bei Laschet ihm auch nicht zu, aber aus anderen Gründen. Bei Scholz eher, weil er halt auf Kompromiss gestrickt ist.
Er ist und ein Moderator.
Er ist ein Moderator, ne? Kein und kein disruptiver Typ. Ja. Bei Laschet zweifle ich eher daran, weil ich daran zweifle, dass er überhaupt weiß, was das Richtige ist. Und das macht die Sache nicht besser.
Also ich finde das vordergründig unglaublich lustig, dieses Video, aber auf den zweiten Blick ist es aus meiner Sicht ganz schön gruselig und also ganz ehrlich, ich wünsche mir einfach, dass die große konservative Volkspartei in Deutschland in irgendeiner Art und Weise eine Erneuerung schafft. Ne? Ich glaube nämlich, wir brauchen eine konservative, aber eben demokratische Partei. Ne? Die AfD ist natürlich keine Alternative. Ich finde das nicht schön, in welchem Zustand sich die CDU befindet. Das muss ich ganz ehrlich sagen, mir macht das wirklich Sorgen und ich würde mir sehr wünschen, dass die einfach wieder, sagen wir, den Anschluss an die Zeit finden, personell und inhaltlich.
Dieses Thema, was wir in der letzten Woche auch hatten, hat sich etwas weiterentwickelt und zwar geht es um dieses Plakat Hängt die Grünen. Da muss man noch mal ganz kurz sagen, in Zwickau hatte diese rechtsextreme Splitterpartei Der Rechte Weg Plakate aufgehängt. Im Kern groß war zu lesen Hängt die Grünen und es gibt noch eine kleine, schwer lesbare Unterzeile, die heißt Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt.
Und da muss man natürlich sagen, ihr seht es ja jetzt nicht, ne, im Podcast,
nee,
dieses Plakat ist
also
grün.
Ja, das heißt also, hier ne? Podcast heißt, ihr könnt aber, es gibt ein Kapitelbild.
Es gibt ein Kapitelbild, nicht alle können das sehen, ja. Manche hören das ja auch im Radio, ja. Da möchten wir auch gar nicht, dass ihr euch das anguckt, im Autoradio insbesondere oder generell im Auto wollen wir natürlich nicht, dass ihr euch dieses Bild anguckt. Also, wir beschreiben das mal kurz, es handelt sich um ein grünes Plakat, rasengrün, mit einer riesengroßen Aufschrift, Hängt die Grünen, und mit dieser Unterzeile, die jetzt den Eindruck erweckt, wenn man sie ganz genau liest, dass mit die Grünen nicht etwa Menschen, die Grünen in der Partei oder AnhängerInnen, sondern die Grünen Wahlplakate, ja, Plakatwerbung in unseren Parteifarben, bekannt gemacht werden sollen.
Staatsanwaltschaft hat gesagt, nein, Ermittlungen leiten wir nicht ein, sehen wir nicht gegeben, haben wir letzte Woche gesagt. Stadtverwaltung dagegen sagt, das muss ihr abhängen, ihr habt 3 Tage Zeit. Soweit hatten wir das letzte Woche und dann hat der Dritte Weg, die Partei, einen Eilantrag gegen diese Anordnung der Stadtverwaltung eingereicht und das Verwaltungsgericht in Chemnitz hat gesagt, passt, wir geben diesem Eilantrag statt.
Teilweise, ne?
Nicht teilweise, ja. Genau. Plakate dürfen hängen bleiben, aber, das fand ich geil, sie müssen einen Abstand von mindestens 100 Metern zu den Plakaten der Grünen haben. Die Grünen haben dann auch gleich Plakate aufgehängt überall so. Dieses Plakat hält diesen Ort nazifrei.
Genau, die Grünen kleben jetzt einfach alle 100 Meter so ein Anti-Nazi-Plakat und damit kann der Dritte Weg nirgendwo mehr Plakate aufhängen.
100 Meter Abstand halten. Gut.
Aber diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist einigermaßen skurril. Wir wollen die jetzt nicht im Detail analysieren, aber Ja, das ist schon bizarr. Allerdings müssen auch wir an dieser Stelle einen Fehler einräumen, denn wir hatten in der vergangenen Woche eben nur diese fette Aufschrift Hängt die Grünen thematisiert, hatten euch aber die Unterzeile unterschlagen, ja. Was uns, das muss man so offen sagen, wahnsinnig ärgerlich ist, was uns total geärgert hat. Wir hatten diese Unterzeile einfach bei der Sendung nicht auf dem Schirm. Wir hatten zwar Bilder gesehen, aber haben das einfach nicht auf dem Zettel gehabt. Wir haben uns dieses Plakat nicht genau genug angeschaut und wir haben halt einfach gedacht, Hängt die Grünen, das ist nicht zweideutig, und wir haben uns, das muss man offen sagen, auch sehr auf Presseberichte verlassen. Von Taz bis Spiegel hat nämlich niemand die Unterzeile zitiert, aber das entschuldigt nichts. Das ist nämlich genau dieser klassische Fehler, sich auf andere Medien zu verlassen. Wahrscheinlich passte das alles so ein bisschen zu gut ins Bild. Ja? Hatten wir gerade noch kritisiert in der letzten Sendung und jetzt ist es uns trotzdem passiert.
Online und so, ne? Ja. Genau.
Also das tut weh.
Ja, das tut einfach weh. Das war sehr schlampig und wir haben uns jetzt halt gesagt, wenn wir über Bilder reden, wenn wir also Bilder thematisieren in der Lage, dann packen wir die hier ins Pad, also so wie wir das jetzt
unsere
Sendungsvorbereitung, damit einfach klar ist, darum geht's und wir auch noch wirklich nochmal hingucken müssen. Also das war einfach ein Fehler, dass wir diese Unterzeile bei der letzten Sendung nicht erwähnt haben. Nichtsdestotrotz, ich finde ja auch, ja, wir hätten diese Unterzeile in die Bewertung mit einfließen lassen müssen, aber die Tatsache, dass wir sie nicht wahrgenommen haben beim Betrachten dieses Plakats, bei dem oberflächlichen, die weist ja schon so ein bisschen, auch wenn das ein Fehler von uns war, aber weist sie doch schon ein bisschen auf das Problem hin, denn was von diesem Plakat ja im Kopf bleibt, ist eben diese Zeile, Hängt die Grünen.
Ja, absolut. Ne? Diese Unterzeile hätten wir in die Bewertung einstellen müssen, aber ich glaube, dass es im Ergebnis tatsächlich nichts ändert, denn Philipp hat es gesagt, es bleibt halt im Kopf dieses Hängt die Grünen, und das kann man eben nur noch als Gewaltaufruf lesen, egal was in einer kaum lesbaren Unterzeile steht. Ich finde ganz im Gegenteil, dass diese Unterzeile im Grunde versucht, so diese Verfassungsgerichtsrechtsprechung von dem Gebot der meinungsfreundlichen Auslegung im Grunde zu missbrauchen. Ne? Die Partei Der Dritte Weg versucht eben ganz groß in fetten Lettern sagen zu können, Hängt die Grünen, und versucht dann sich mit so einer klitzekleinen Unterzeile zu retten, und zwar zu retten in die Interpretationsmöglichkeit, dass es darum gehe, Plakate zu hängen und nicht irgendwelche Menschen zu töten. Und da würde ich sagen, mit diesem miesen Taschenspielertrick sollten sie nicht durchkommen. Ganz im Gegenteil, Philipp hat es gesagt, im Kern ist die Botschaft eben Hängt die Grünen, und deswegen denke ich, im Ergebnis ändert das nichts an der Bewertung, dass dieses Plakat unzulässig ist, denn die zentrale Botschaft ist eben, bringt Menschen um, und wir wissen, Worten können Taten folgen. Denken wir an Walter Lübcke, ja, den Unionspolitiker, der in Kassel ermordet worden ist, weil er aus Sicht mancher Menschen zu nett zu Menschen mit Migrationshintergrund war, und da gab es eben vorher auch ganz viel Hetze aus rechten Kreisen, und ich denke, wir müssen da einfach zu einer Kultur zurückkommen. Man muss eben heftig streiten über inhaltliche Fragen, aber Mordaufrufe möchte ich in Deutschland nicht an irgendwelchen Laternen hängen lassen, und zwar selbst dann nicht, wenn noch ein kleines Sternchen und eine Fußnote dran ist.
Ja, und wie gesagt, da hat sich das Gericht, glaube ich, verkohlen lassen. Das muss man, glaube ich, einfach so
ich
sagen.
Ich fürchte, ich finde die Entscheidung auch einigermaßen skurril, auch gerade so im Jura-Twitter ist außer sich und fassungslos über diese Entscheidung. Ich will die auf gar keinen Fall verteidigen. Ich will nur versuchen, vielleicht so ein bisschen psychologisierend zu erklären, wie die Kolleginnen und Kollegen in Zwickau da auf diese skurrile Entscheidung gekommen sein mögen. Wie gesagt, die Verfassungsgerichtsrechtsprechung ist eben sehr streng. Das Bundesverfassungsgericht legt sehr viel Wert auf diese meinungsfreundliche Auslegung, also darauf zu suchen, gibt es nicht vielleicht eine zulässige Auslegung.
Nazis töten ist dieses Beispiel.
Ja, das haben wir ja auch letztes Mal.
Haben wir letztes Mal gehabt, groß die Partei sagt, Nazis töten, kann man so lesen, tötet Nazis.
Ja.
Man kann aber auch sagen, Nazis töten Menschen, und da auch dafür gibt es viele Belege. Das kann man halt so und so lesen, und weil man es eben auch so lesen kann, dass es eben kein Aufruf zur Gewalt ist, ist es halt zulässig. Hängt die Grünen, kann man so, wie es da präsentiert wird, nicht anders lesen als ein Gewaltaufruf.
Genau, wie gesagt, ich glaube, das wird für das Gericht in Zwickau maßgeblich gewesen sein, dass sie einfach Angst hatten, es falsch zu machen und an dieser Stelle dann einfach ein bisschen zu großzügig waren. Wie gesagt, ich finde, solche Taschenspielertricks sollte man denen eben nicht durchgehen lassen, und insofern ist unser Fehler beim Betrachten des Bildes im Grunde ein ganz gutes Zeichen dafür, wie dieses Plakat nur verstanden wird.
So kann man das jetzt auch ummünzen. Wir kommen zum Schluss zu so einem Ding, was auch mittelbar mit der Bundestagswahl zu tun hat. Der Bundestag ist ja Ausdruck einer repräsentativen Demokratie. Also wir wählen Leute in den Bundestag, die dann in unserem Namen uns repräsentierend politische Entscheidungen treffen.
Da ist der Bundestag so die zentrale Instanz, aber diese repräsentative Demokratie hat eben auch strukturelle Schwächen. Ja, im Bundestag kommen nämlich auch systematisch Themen unter die Räder, die für die Menschen, die da sitzen, nicht so wahnsinnig entscheidend sind, zum Beispiel, weil es Minderheitenthemen sind oder Themen, von denen sie glauben, dass sie den Menschen in Deutschland nicht so wichtig sind. Nehmen wir das Beispiel Bürgerrechte, insbesondere so Dinge wie Datenschutz oder andere Grundrechte, die spielten zum Beispiel auch in den Triellen bisher überhaupt keine Rolle, da sind sich irgendwie immer einig, man redet undifferenziert davon, es müsse mehr Sicherheit geschaffen werden, aber zum Beispiel sagt niemand, man müsse die vielen, vielen, vielen neuen Überwachungs- und Sicherheitsgesetze der letzten Jahre wenigstens mal kritisch evaluieren. Ja? Also ich meine, es mag ja sein, dass die tatsächlich mehr Sicherheit schaffen, diese Frage ist aber bislang nicht zu beantworten, weil das nie wissenschaftlich untersucht worden ist, ob die vielen, vielen neuen Gesetze zum Beispiel zum Einsatz von Staatstrojanern irgendetwas gebracht haben, außer Verlusten an Bürgerrechten. Und so kann man schon den Eindruck gewinnen, dass im Bundestag bestimmte wichtige Anliegen unter die Räder kommen. Ja, Kritik an Überwachung, jedenfalls hört man da nur noch von Einzelnen. Also ich weiß nicht, Anke Domscheit-Berg zum Beispiel von der Linksfraktion stellt immer wieder kritische Fragen, manchmal auch Konstantin von Notz von den Grünen. Aber das sind eben Einzelne und die Parteilinien sind da nicht so ganz überzeugend. Und deswegen, weil eben die repräsentative Demokratie jedenfalls, sagen wir mal so, punktuell und sektorspezifisch auch ihre Schwächen hat, werden immer mehr Alternativen und Ergänzungen diskutiert und interessanterweise jetzt auch ausprobiert, Philipp. Und du hast dir in dieser Woche mal die sogenannten Bürgerinnenräte angeschaut.
Ja, genau, die heißen Bürgerräte offiziell. Anlass ist natürlich jetzt die Publikation von dem Ergebnis vom Bürgerrat Klima. Ja, aber was sind also diese Bürgerräte insgesamt generell? Das sind Gremien einfach, die gesellschaftliche Fragen diskutieren und Lösungen aufzeigen sollen. So ganz, ganz breit, aber eben nicht in einem Parlament, nicht mit gewählten Männern und Frauen, sondern sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie völlig anders rekrutiert werden. Also nicht durch Wahlen, sondern durch Zufall. Durch Losverfahren.
Genau, das finde ich nämlich so total spannend daran. Und als ich davon zum ersten Mal gehört habe, ein Freund von mir engagiert sich da auch in einer Organisation, die Bürgerräte organisiert. Ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe von ihm, da dachte ich so, hä, das ist jetzt irgendwie komisch, wie jetzt soll statt Demokratie wird jetzt gelost, was ist denn hier los? Aber ich finde, das hat zumindest so ein paar ganz interessante Aspekte. Philipp, wie machen die das?
Naja, also sie losen aus, sie machen Zufallsauswählung aus dem Einwohnermelderegister, ganz einfach. Also für diesen Bürgerrat Klima, über den gleich noch reden, da haben sie, glaube ich, einfach zufällige Telefonnummern erstellt, die angewählt und so Leute versucht zu rekrutieren. Also sie haben versucht, wirklich möglichst viel Zufall aufzuwenden, um möglichst viele Leute zu fragen, hier machen Bürgerrat, habt ihr Lust mitzumachen? Und so haben sie erstmal ein paar tausend Leute zusammengewählt. Es gibt natürlich eine Aufwandsentschädigung, die tagen dann abends oder an den Wochenenden, stützen sich auch auf Experten, Expertinnen und dann beraten die halt in mehreren Sitzungen, hören sich auch Politiker, Politikerinnen an, lassen sich beraten und machen dann so Untergruppen, ja, und legen dann am Ende so ein ihre Ergebnisse dem, weiß ich nicht, zuständigen Gemeinderat oder dem Parlament vor oder so. Und auf diese Weise kommen halt Gruppen in den Prozess, die normalerweise in diesen Prozessen überhaupt nicht vertreten sind. Denn das Interessante ist, dass die Leute rekrutiert werden. Die brauchen erstmal eine recht große Gruppe. Also bei diesem Bürgerrat Klima, da haben sie, glaube ich, 14.000 Leute erstmal telefonisch kontaktiert. Dann haben 2.000 Leute gesagt, ja, ich würde da im Prinzip gern mitmachen. Dann wurden, glaube ich, knapp 600 Leute eingeladen. Und aus diesen 600 Leuten hat man dann versucht, quasi 160 rauszudestillieren, die dann aber der demografischen Verteilung der Bundesrepublik entsprechen.
Also repräsentativ?
Repräsentativ. Nach Alter, nach Migrationshintergrund, nach Herkunft, Mann, Frau, diverse Geschlechter. Also man hat versucht, in diesen 160 Leuten die demografische Struktur der Bundesrepublik abzubilden. Das ist ein recht aufwendiges Verfahren. Da hatte man am Ende 160 Leute, die haben sich 12-mal getroffen, haben, wie gesagt, Experten, Expertinnen angehört, haben auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft angehört zum Thema Klima. Wie erreichen wir es, dass wir unter 1,5 Grad bleiben? Wir hatten auch einen Beirat aus Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, renommierten, die sie so ein bisschen überwacht haben und ihn so ein bisschen angeleitet haben. Und dieser Bürgerrat hat dann tatsächlich am Ende einen guten Gutachten tatsächlich vorgelegt, was durchaus Beachtung gefunden hat.
Also ich finde es einfach total spannend, mal zu überlegen, was das eigentlich unterscheidet von Parlamenten. Du hast in Parlamenten eben typischerweise nur Menschen, die seit vielen, vielen, vielen Jahren in einer Partei Karriere gemacht haben. Ne? Also bis du in den Bundestag kommst, klar, gibt Ausnahmen, aber bis du in den Bundestag kommst, musst du normalerweise viele Jahre Plakate geklebt haben und du musst unglaublich viel Zeit aufgewandt haben, Freizeit aufgewandt haben, um in dieser Partei irgendwie nach oben zu kommen. Das heißt also, Parteien haben bestimmte Auswahlmechanismen und nur ganz bestimmte soziale Gruppen schaffen es daher in die Parlamente. Das sieht man ja auch an der Zusammensetzung unserer Parlamente.
Überdurchschnittlich viele Juristen und Juristinnen
zum Beispiel.
Ich weiß, dass du das nicht kritisieren würdest. Ich kritisiere es.
Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht auch kritisch sehen würde, Philipp. Ich bin mit meiner eigenen Profession jetzt nicht so eng verbandelt, dass ich da irgendwie jede Kritik ausblenden würde. Aber ich finde einfach nur spannend, dass Bürgerräte quasi diesen Begriff der Repräsentation mal neu denken. Ne? Also bei Parlamenten ist diese Repräsentation durch die Wahl legitimiert. Man sagt also, diese Menschen haben das Mandat, uns zu repräsentieren. Zwar sind sie in ihrer Zusammensetzung komplett anders als unser Land, aber man ist repräsentativ Kraft dieses Wahlaktes. Und die Bürgerräte versuchen einfach einen anderen Begriff der Repräsentation da reinzubringen. Zum einen das Zufallsprinzip und zugleich eben eine Zusammensetzung, die wirklich auch die Zusammensetzung unserer Bevölkerung spiegelt. Ja, das finde ich einfach einen total spannenden Ansatz, weil das natürlich zugleich auch, wie soll ich sagen, Störfeuer verhindert. Also insbesondere der Einfluss von Lobbyisten ist natürlich weitgehend ausgeschlossen, wenn du einfach gar nicht weißt, wer da so zusammensitzt.
Ja, und zumal sie haben auch versucht, diesem Blaseneffekt zu entkommen. Also wenn es jetzt heißt Bürgerrat, Klima, wie schaffen wir es unter 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben? Was kann Deutschland dafür tun? Da würden sich natürlich erstmal Leute versammeln, die sich sowieso die ganze Zeit mit diesem Thema befassen, die das für wahnsinnig wichtig halten. Aber mit diesem Verfahren kriegt man halt auch Leute rein, die sagen, ja, habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber klar, why not? So, man kriegt also andere Figuren auch mit rein. Wir sollten ein, zwei Sätze sagen über das, was die da jetzt beschlossen haben, weil das schon auch auf einer breiten politischen Ebene, auf einer Metaebene interessant ist. Also klar, sie haben gesagt, 1,5 Grad Ziel ist nicht verhandelbar. Sie haben gesagt, jedes neue Gesetz soll auf seine Klimaschutzverträglichkeit überprüft werden. Und sie haben zum Beispiel auch gesagt, die Geschwindigkeit der Energiewende hat Vorrang vor den Kosten. Also ich würde eher sagen, vor den Investitionen, die getätigt werden müssen. Sie haben so Empfehlungen abgegeben wie, weiß ich nicht, Ende 2035 müssen 70% des gesamten Energiebedarfs aus Erneuerbaren kommen. 100% des Stroms soll aus Erneuerbaren kommen. Kohleausstieg 2030, nicht 2038. Also
Tempolimit auf Autobahnen, Landstraßen und in Städten. Ja, auf allen Straßen sollen die Autos einfach langsamer fahren.
Genau, CO2-Preis, haben sie gesagt, soll kommen unbedingt. Und die Einnahmen aus diesem CO2-Preis, haben die Leute gesagt, sollen tendenziell eher wieder reinvestiert werden in die Energiewende und erst dann ausgeschüttet werden an Bürger und Bürgerinnen. Also was ich da rausgelesen habe, ist einfach, die Leute sind zu sehr tiefgreifenden Veränderungen bereit, wenn man ihnen das erklärt. Das zog sich durch diesen ganzen Bericht. Sie haben mehr Informationen gefordert, sie haben mehr Transparenz gefordert, sie haben mehr Erklärungen gefordert. Und ich glaube, das dauert natürlich auf eine Art, aber ich denke, daraus kann man rauslesen, was sind die Voraussetzungen, damit solche tiefgreifenden Transformationen funktionieren und akzeptiert werden. Die Leute wollen ernst genommen werden, sie wollen informiert werden und es muss transparent ablaufen. Das ist das, was ich aus diesen Gutachten rausgenommen und mitgenommen habe, was ich ja mit vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen deckt, das war nicht neu. Aber dass willkürlich und zufällig zusammengewürfelte Leute zu diesen Erkenntnissen kommen, fand ich interessant und das habe ich da mitgenommen.
Ja, und das interessant ist natürlich auch die starke Mitwirkung von Expertinnen einfach bei diesen
Bürgerräten. Die haben natürlich einen großen Einfluss, da muss man sich
nicht. Das muss man natürlich schon sehen, aber das ist natürlich auch gut, denn wie soll ich sagen, im Bundestag funktioniert das ja unterschiedlich gut. Also ich habe selber schon sehr häufig an Anhörungen in Ausschüssen des Bundestages als sachverständige Person teilgenommen, vor allem im Rechtsausschuss, aber auch im Innenausschuss, Wirtschaftsausschuss und so. Und also meine Erfahrung ist da, sagen wir mal, sehr gemischt. Ja, was also von dem, was man da so mitteilt, tatsächlich ankommt dann in der späteren Politik. Das ist sehr unterschiedlich und ganz offensichtlich funktioniert das auch hier besser. Ne? Dass also es sind natürlich auch keine unmittelbar politischen Entscheidungen, es sind ja nur Empfehlungen, die diese Bürgerräte abgeben können, aber dass da einfach doch die Bereitschaft eine ganz andere ist, sich tatsächlich von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten zu lassen. Aber gut, Philipp, was bringt das jetzt? Das ist ja zunächst mal nur eine Empfehlung. Ja,
ne? Es ist nur eine Empfehlung, es ist ein bisschen öffentliche Information. In Frankreich, also Vorbilder stammen ja aus Frankreich und Großbritannien. In Frankreich sind diese Empfehlungen von diesen Bürgerräten zum Teil Gesetz geworden. In Großbritannien hat sich zumindest das Unterhaus damit befasst. In Deutschland ist das, glaube ich, eher nicht der Fall. Es ist jetzt veröffentlicht worden. In Deutschland hat es wirklich, glaube ich, eher so Hinweis-Ratgeber-Funktionen. Aber mein Gott, also solche Bürgerräte bieten Zeit und Raum für Debatten. Ich glaube auch, wenn man das in breiterem Umfang machen würde, könnte das auch das Vertrauen der Teilnehmenden in politische Prozesse vielleicht stärken, wenn das Erwartungsmanagement stimmt, wenn man den Leuten nicht erzählt, ihr setzt euch hier zusammen, ihr Tag, ihr kriegt ein bisschen Aufwandsentschädigung und dann wird das alles umgesetzt, dann sind sie alle enttäuscht, das funktioniert nicht. Aber wenn man ein vernünftiges Erwartungsmanagement macht, dann glaube ich, kann das schon auch das Vertrauen in die Politik stärken. Ja. Und es hat natürlich eine Wegweiserfunktion.
Absolut. Also ich finde, es ist ein total spannendes Experiment. Ich würde mir wünschen, dass wir hier weitere Erfahrungen sammeln, eben gerade auf den Gebieten, wo repräsentative Demokratie systematisch versagt. Wie gesagt, es sind nicht viele, aber so ein paar gibt es, glaube ich, schon, wo man sagen muss, da gibt es einfach Probleme. Beispielsweise auch die Regulierung von Lobbyeinflüssen. Ja? Also zum Beispiel die Gestaltung des Rechtsrahmens für so ein Abgeordnetenmandat. Da könnte man ja auch nochmal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht lieber mal ein Bürgerrat beschließen sollte, als ausgerechnet die Menschen, die es später betrifft. Ne? Denn dass man so, wie soll ich sagen, wenn man macht man ja dann, ja, in eigenen Sachen trifft man ja manchmal auch ganz interessante Entscheidungen. Insofern, ja, also ich finde, da sollten wir weitere Erfahrungen sammeln mit diesem Instrument der BürgerInnenräte. Und ich finde, Parlamente könnten sich da bei Entscheidungsprozessen unterstützen lassen. Und im Gegenzug müssten natürlich Parlamente im Zweifel auch erklären, warum sie eigentlich zu völlig anderen Lösungen kommen, wenn doch ein BürgerInnenrat einen anderen Vorschlag
gemacht hat. Ja, wir haben ja sowas in der Art schon so. Diese Enquete-Kommission, das ist ja schon so ein bisschen so eine Idee, da sitzen ja auch, ist eine parlamentarische Einrichtung zu bestimmten Fragestellungen, da sitzen auch viele Externe drin, die nicht Parlamentarier und Parlamentarier sind.
Aber wenn man sich mal das in der Praxis anguckt, Philipp, dann
sind das Politiere, die da drin sind.
Ja, natürlich, auch die Freiwilligen werden ja von den Parlamentariern
da reingeschickt.
Und nein, also das...
Deswegen meine ich, also es ist so eine Idee, ich würde mal sagen, also die Idee ist eine ähnliche, ja, eine Enquete-Kommission, die sich vielleicht ein bisschen losgelöst aus dem parlamentarischen Alltag und den Fraktionszwängen mit so grundsätzlichen Fragestellungen beschäftigt, aber wenn man das weiterdenken würde und noch mehr rausnehmen würde aus dem Parlament, dann käme man zu solchen Bürgerräten.
Also ich denke auch, das Wichtigste ist vor allem also eine gesunde Parlamentsferne, ne, damit einfach genau diese, weil wir wollen ja gerade die Probleme überwinden, die es in Parlamenten gibt. Und wenn man die parlamentarischen Strukturen im Grunde nur 1:1 überträgt und das dann Enquete-Kommission nennt, dann ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie hieß, glaube ich, Enquete-Kommission Digitale Gesellschaft vor ein paar Jahren. Ja. Ne, ist damals, sagen wir mal, so von der netzaffinen Community extrem eng begleitet worden, aber nichts davon hat dann irgendwie seinen Weg in die Politik gefasst. Ich glaube, die Enquete-Kommission gibt Ausnahmen, wo das gut funktioniert hat, aber die allermeisten Enquete-Kommissionen waren im Wesentlichen teuer und deswegen denke ich, das Spannende an diesen Bürgerräten ist gerade so eine gesunde Parlamentsferne, damit eben wirklich andere Formen der Diskussion und der Entscheidungsfindung mal ausprobiert werden können. Insofern, ich bin total gespannt, was sich da weiter tut. Interessanterweise gibt es Sympathien für BürgerInnenräte in allen Parteien, also zum Beispiel der Berliner CDU-Kandidat Thomas Heilmann hat sich da sehr hervorgetan, mit einem Berliner Verein zusammenzuarbeiten, aber auch Grüne haben da sehr engagiert mitgemacht und das finde ich total spannend, dass das jetzt nicht gleich wieder parteipolitisch irgendwie zerredet wird, sondern dass da von verschiedenen Seiten des Spektrums, sagen wir mal, eine gewisse Aufgeschlossenheit besteht.
Genau, also das muss man auch noch sagen, dahinter steht halt ein Verein, ja, der das alles organisiert hat, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber es ist im Kern ein Verein, dessen Ziel es ist, diese Bürgerräte durchzuführen.
Ja, da gibt es verschiedene Vereine.
Verschiedene, ja. Und die finanzieren sich durch Spenden. Also aus dieser Gegend kommt das. Ulf, ich würde sagen, damit ist die Lage der Nation für diese Woche ausführlich und abschließend erörtert.
So ist es. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Vielen, vielen Dank auch an den Saal in Kiel. Schön, dass ihr da wart.
Dass ihr so lange durchgehalten habt.
Genau, den Hörerinnen und Hörern draußen an den Empfangsgeräten und natürlich auch allen Menschen im Saal wünschen wir einen schönen Wochenausklang, ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen und bis bald.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.